Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Was die Führungskräfte Tag ein, Tag aus lernen, ist, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen, dass man zuhören soll, dass man empathisch sein soll. Also man wird überladen mit Erwartungen an teilweise schon übermenschliche Fähigkeiten und kriegt da teilweise auch wirklich eine Schulung nach der anderen. Aber was die wenigsten lernen, ist dieses Systemverständnis. Und das ist zu einer, ich würde behaupten, unverzichtbaren Zutat geworden heutzutage. Das, glaube ich, wie du es gerade selber sagst, hat auch viel mit dem Menschenbild zu tun. Denn wenn ich nicht glaube, dass Mitarbeiter das können, dann werde ich immer wieder zu Kontrollmechanismen greifen und steuern wollen. Und dann wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil wenn ich mehr steuere und mehr kontrolliere, dann kriege ich Mitarbeiter, die sich im Ergebnis auch so verhalten, wie ich es antizipiert habe. Das glaube ich, war eine der zentralen Erkenntnisse, die wir hatten und prägt heute extrem stark, wie wir arbeiten, wie ich denke und wie meine Arbeit eigentlich tagtäglich geprägt ist, nämlich mit dem Versuch, dafür zu sorgen, dass in mehr Unternehmen ein Gedankengut und vor allen Dingen Werkzeuge bekannt werden, mit denen man einen Zustand herstellen kann, in dem mehr gearbeitet wird und weniger Beschäftigung stattfindet.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führt man erfolgreich anders? Für dieses Gespräch habe ich den Unternehmer und Gründer Mark Poppenburg eingeladen. Zu seinem Buch Wir führen anders, 24,5 befreiende Impulse für Manager, was auch ein Manager-Magazin-Bestseller ist. Mehr Freiheit, mehr Sinn, mehr Wirksamkeit in der Arbeit, statt Management Mainstream und sinnbefreites vor sich hinarbeiten. Das ist echtes Future Leadership. So sieht die neue Arbeitswelt aus, nach der sich immer mehr Menschen sehnen, weil sie verspricht, hier könnt ihr mehr erreichen. An der Umsetzung scheitert es dann aber doch regelmäßig. Dagegen hilft Wir führen anders. Der Unternehmer Mark Poppenburg zeigt in seinem Buch eine andere Art zu denken und viele praxisnahe Impulse für Manager, die an wirksamer Führung interessiert sind. Fernab von festgetretenen Wegen, offen, vernünftig. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Marc.
Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Marc, es war ein expliziter Wunsch meiner Hörerschaft, dass du in den Podcast kommst. Ich freue mich.
Das freut mich aber.
Es war explizit gewünscht und das von einem meiner Stammhörer und dem musste ich und wollte ich natürlich sehr gerne nachgehen und freue mich jetzt auch, dass das geklappt hat. Ich habe dich jetzt gar nicht groß vorgestellt. Es gibt aber ganz viel über dich zu sagen. Man braucht nur deine LinkedIn-Vita sehen. Aber vielmehr würde mich die Reise interessieren. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ich versuch's mal. Das ist ja immer eine recht anspruchsvolle Aufgabe, sich kompakt vorzustellen. Aber
du musst es nicht kompakt machen. Ich find's total spannend. Und es geht nicht nur um das Thema, es geht auch um die Lebenswege. Von daher nimm dir gerne die Zeit und den Raum dafür.
Ich versuch's. Also, ich bin in Gütersloh geboren worden, 1982, bin also jetzt 42 Jahre alt. Und wer Gütersloh kennt, viele kennen es nicht, das ist eine gutbürgerliche, bodenständige, konservative Gegend, in der insbesondere damals, als ich da aufgewachsen bin, alles nach Recht und Ordnung zugeht. Und wenn man was werden will in dem Dorf, dann spielt man Handball, habe ich auch gemacht. Schon von, ich glaube, als 5-Jähriger habe ich angefangen oder als 6-Jähriger, parallel zum Tennis. Und hatte eine gute Kindheit, tolle Eltern, immer zielstrebig gewesen, was den klassischen Weg angeht. Habe in der Schule keine sensationellen, aber überdurchschnittlich gute Noten geschrieben, immer so im Zweierbereich. Und irgendwann, als dann die Schule vorbei war, bin ich zur Bundeswehr gegangen. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Und bei der Wehrpflicht habe ich irgendwie mehr Spaß gehabt als viele andere und habe das so als große Challenge empfunden, gerade auch im sportlichen Sinne, sodass ich dann irgendwann gefragt worden bin, ob ich nicht Lust hätte zu verlängern, und habe dann 2 Jahre Wehrdienst gemacht oder 2 Jahre Berufssoldat. Das ist so eine verkürzte Offizierslaufbahn. Und einer der Hauptgründe, warum ich das...
Warst du ein Berufsoffizieranwärter? BOA, oder?
Richtig, genau. Ah, ja. Okay. Aber eben, es gibt ja dieses Reserveoffizierprogramm, wo man also innerhalb von 2 Jahren...
Ach, ROA, genau.
Genau, ROA heißt das, richtig. Ah, ja, okay. Das beschleunigte Vorgehen, und dann wird man ein Jahr nach dem Ausscheiden nochmal einberufen für einen einzigen Tag und wird dann zeitgleich zu den anderen, die eben die 12-jährige Laufbahn machen, zum Leutnant, also zum ersten Offiziersgrad befördert. Und der Grund, warum ich das eigentlich immer erzähle, ist, dass ich natürlich da eine Fortsetzung dieser konservativen Schule genießen durfte. Ich war dann auch selber Ausbilder und habe die Rekruten da um die Kaserne gescheucht und mit denen gemacht, was man mit mir gemacht hat. Natürlich auch nicht immer zu meiner eigenen Zufriedenheit. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, was tust du hier eigentlich? Aber der Kontrast zu dem, was danach kam, war extrem. Denn ich bin dann aus der Bundeswehr raus ins Studium und ich wusste eigentlich nicht, was ich studieren soll. Und meine Frau ist irgendwann, meine Mutter ist irgendwann über diesen Studiengang des Wirtschaftsingenieurswesens gestolpert. Und die sagte, Marc, das klingt nach dir, da muss man sich nicht festlegen. Ne? Nicht Ingenieur und auch nicht BWLer. Und ich hatte erst überlegt, ob ich Physik studiere. Das war mir dann aber irgendwie doch zu riskant, was den Anspruch anging. So bin ich also zum Wirtschaftsingenieurwesen gekommen und habe schon recht wenige Wochen, nachdem ich angefangen habe zu studieren, mich auch außeruniversitär engagiert und dann irgendwann wiedergefunden in der Hochschulgruppenarbeit des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure. Und dieser Kontrast von der Bundeswehr, wo ich ja qua Dekret eigentlich über die Rekruten verfügen konnte, so wie ich wollte, zu einem Verband, in dem alles auf Freiwilligkeit basiert, war, glaube ich, eine sehr interessante Lernerfahrung hinsichtlich der Frage von Menschenführung. Wobei ich die Bundeswehr da auch in Schutz nehmen will. Viele wissen das nicht. Also diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, systematisch bei der Bundeswehr über Menschenführung, die sind echt weit vorne damit dabei. Also die Grundsätze, die da verfolgt werden, die Ausbildung, die man genießt als Offizier, das finde ich, da kann man sich teilweise echt eine Scheibe von abschneiden. Also bemerkenswerte Grundlagen, die man da lernt. Und also um ein Beispiel zu nennen, man muss immer alles begründen, was man tut. Ne? Man führt immer mit einem Auftrag, der einen Sinn ergeben muss. Und das alleine schon finde ich irgendwie inspirierend. Und trotzdem war es natürlich ein herber Kontrast zu dem, was ich dann in dem Verband erlebt habe. Und da ging es plötzlich darum, Menschen hinter einer Idee zu versammeln und sie dafür zu begeistern, dass wir mit diesem Verband was erreichen können. Ich habe dann auch für 2,5 Jahre den Bundesvorstand gemacht in diesem Verband und die ganze studentische Arbeit organisiert in Deutschland und habe da viel Spaß gehabt. Das war, glaube ich, so mein Sandkasten. Und sicherlich auch die Phase, in der ein Samen, der bei mir früh in der Kindheit gesät wurde, angefangen hat, wirklich zu wachsen und dann zur Blüte zu kommen. Denn meine sehr freiheitsliebenden Eltern haben, glaube ich, in dieser Gütersloher Umgebung nicht das ausleben können, was sie von sich aus, von ihrer Persönlichkeit heraus eigentlich ausgelebt hätten. Und diese aufgestaute Energie, will ich mal sagen, ich glaube, die haben sie an mich weitergegeben. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich ein Kind der Freiheit bin und habe mich von diesen Strukturen immer mehr eingeengt gefühlt. Im Nachhinein wundere ich mich, dass ich überhaupt in der Bundeswehr klargekommen bin. Und habe dann, als ich diese Verbandsgelegenheit hatte, wirklich versucht, mich richtig auszutoben und habe viele Strukturen da in Frage gestellt, viel umgebaut, viel umbauen wollen. Nicht alles habe ich erreicht, aber manches glaube ich schon. Und bin dann zum Ende meines Studiums in die Gelegenheit gekommen, bei einer recht kleinen Unternehmensberatung einzusteigen, die sich auf Lean Management spezialisiert hat. Und da war ich noch parallel im Studium, während ich da schon als Vollzeitberater eigentlich gearbeitet habe. Und das war sehr ernüchternd in mancherlei Hinsicht, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, wie wie viel es noch zu lernen gibt. Ne? Du wirst ja dann als junger Berater, ich war damals dann irgendwie 26, auf die Welt losgelassen und hast von Tuten und Blasen keine Ahnung und sollst aber mit Geschäftsführern da über die Lean-Management-Projekte sprechen. Und das war eigentlich ein ständiger Drahtseilakt, der von viel Hochstaplergefühl oder Imposter-Syndrom, wie man in Englisch sagt, ne, geprägt war. Und das hat mich auch tatsächlich mental und physisch sehr belastet. Ich habe mit meinem Chef den Deal ausgemacht, wenn ich eine Weile da gearbeitet habe und meine Diplomarbeit abgegeben habe, dann gehe ich noch mal reisen. Und dann bin ich nach, ich glaube, einem Jahr und gerade mal rechnen, einem Jahr und ja, so 4-5 Monaten, bin ich dann ausgestiegen und habe eine 8-monatige Reise gemacht. Und ich glaube, das hat den Knoten endgültig zum Platzen gebracht, was mein Bedürfnis angeht, mich selbst zu verwirklichen und diesem Freiheitsdrang Ausdruck zu verleihen. Und danach war für mich irgendwie klar, du wirst dich irgendwann selbstständig machen und du wirst selber das, was du willst, in die Welt bringen. So. Das war alles noch sehr vage. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen würde. Aber als ich dann zurückkam, war schnell eine Idee da, denn zurück in diesem Job habe ich viel Frust erlebt. Das lag nicht so sehr an meinem Arbeitgeber, der war spitze, sondern eher an den Projekten, die wir hatten und vor allen Dingen daran, dass ich immer wieder gesehen habe, dass so viele Mitarbeiter im Unternehmen leiden. Dass die abends nach Hause kommen und eigentlich keinen Bock haben, am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen. Oder sich mehr auf Freitagabend als auf Montagmorgen zu freuen. Und ich habe dann gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht das Leben sein, dass man jetzt von dem 20. oder 25. oder wann auch immer Lebensjahr bis zur Rente leben muss. Also es muss doch Menschen geben, die richtig aufgehen in ihrer Arbeit. Und natürlich gab es die auch und die habe ich auch gefunden, aber deutlich weniger, als ich vermutet hätte. Also ich war einfach dramatisch ernüchtert von dieser Erfahrung und dem Kontrast, den ich gerade hatte, Wochen vorher noch irgendwo in Asien unterwegs gewesen zu sein und gefühlt alle Möglichkeiten der Welt vorzufinden. Dann habe ich gekündigt und habe in so einem Akt der Verzweiflung gesagt, ich ändere die Arbeitswelt. War ich unfassbar naiv, vollkommen blauäugig und
von konzeptlos. Von welchem Jahr reden wir jetzt ungefähr?
Jetzt reden wir von 2010. Mhm. 2010 habe ich gekündigt und habe dann meinen Chef, meinen damaligen, also bei dem ich dann gekündigt hatte, Lars, mit dieser Idee konfrontiert, wie wäre es denn, wenn wir eine umgedrehte Personalrekrutierung machen. Und ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn ich das alles ausführe. Aber die Idee war so ein bisschen, wir spüren tolle Arbeitgeber auf und die wirklich anders sind, die anders führen. Ich hatte in der Zeit so ein bisschen Blut geleckt bei der ganzen Literatur rund um moderne Unternehmensführung. Auch die Klassiker, Gary Hamel und so, wie man Unternehmen anders führt. Und dieser Gedanke hat mich dann irgendwie inspiriert. Dann weiß ich noch, habe ich das Buch Drive gelesen von Daniel Pink. Wie es auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es The Surprising Truth About What Motivates Us. Und das hat einen Knoten zum Platzen gebracht im Kopf. Und dann war ich besessen von der Idee, dass man die Arbeitswelt um die Bedürfnisse von Menschen baut. Und aus unseren ersten holprigen Bemühungen, Intrinsify, so heißt mein Unternehmen, aufzubauen. Ich habe dann meinen damaligen Chef dafür gewinnen können, mit einzusteigen und nach einigen Jahren später, 2016, ist er dann auch komplett Teil von Intrinsify geworden und jetzt sind wir Geschäftspartner und er hat die andere Firma nicht mehr weitergeführt. Also sie gibt's noch, aber er ist ausgestiegen. Und wir sind dann schnell irgendwie, das war eine günstige Zeit, wir sind schnell in diese New Work-Bewegung reingeraten, die Anfang der 10er Jahre relativ schnell am Wachsen war. Und die wir dann auch mit geprägt haben und haben das Glück gehabt, uns dadurch auch schnell einen Namen machen zu können in dieser Szene. Wir haben viele Veranstaltungen organisiert, sind so ein bisschen Anlaufstelle geworden. Nicht nur für Menschen, die Interesse an moderner Führung haben, sondern, das muss man zugeben, auch für Menschen, die eigenes Seelenglück suchen. Also es war letztlich auch ein bisschen Therapiegruppe. Und auch das erzähle ich aus einem Grund, weil wir mit der Zeit, das hat noch mal so 1,5 Jahre ungefähr gedauert, gemerkt haben, wir sind hier auf dem falschen Kurs. Denn unsere Überzeugung war, wenn wir die Arbeitswelt verändern wollen, dann müssen wir alles um die Bedürfnisse der Menschen bauen. Der Mensch muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Rehumanisierung der Arbeitswelt, ne, raus aus dieser entfremdeten, von maschinellem Denken geprägten Arbeitswelt hin zu einer humanen Arbeitswelt.
Und habt ihr euch da schon an Friedrich Bergmann orientiert oder war der nicht auf dem Schirm oder ist das ein Teil
doch,
davon?
Hatten wir auf dem Schirm, genau, haben wir uns auch mit auseinandergesetzt. Und insofern waren unsere Ideen auch durchaus davon geprägt, nicht ganz so global galaktisch. Ne? Er hat ja wirklich so eine utopische Idee skizziert in seinen Büchern. Aber durchaus haben wir ins ähnliche Horn geblasen, will ich mal sagen. Und ich habe ja eben gesagt, dass wir da auf dem falschen Kurs waren. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit dem Grundverständnis, das wir heute haben. Und deswegen erzähle ich das immer. Wir haben dann so eine Art Erwachungsmoment gehabt, als wir uns angefangen haben, systematischer damit auseinanderzusetzen, wie Organisationen oder soziale Systeme im Allgemeinen eigentlich funktionieren. Insbesondere genährt von der Systemtheorie von Niklas Luhmann, die uns sehr stark geprägt hat. Und wie immer ist es nicht monokausal. Es gab nicht diesen einen Moment, wo ne, irgendwie alles klar geworden ist und plötzlich die Welt sich auf den Kopf stellt. Aber es war in einer relativ kurzen Zeit schon eine dramatische Wende. Und vielleicht erlaubst du mir, das gerade noch mal kurz auszuführen, weil das für mich irgendwie einer der Säulen von Intrinsify ist.
Ich bin total entspannt und bin total gebannt. Nimm deinen Raum.
Meine Überzeugung heute ist, Menschen wollen arbeiten. Jeder Mensch will wirksam sein. Jeder Mensch will einen Fußabdruck hinterlassen. Und ich glaube, das lässt sich auch extrem leicht erklären, dadurch, dass wir gerade mal 10.000 Jahre seit der Agrarrevolution hinter uns haben. Das heißt, wir sind genetisch was unsere gesellschaftlichen Kulturrituale angeht und so, sind wir geprimed darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sonst hätten wir nicht überleben können. Und Teil einer Gemeinschaft zu sein, heißt, anderen dienen zu müssen. Man muss wertvoll sein für die Gemeinschaft, sonst wird die Gemeinschaft einen ausscheiden. Das heißt, das ist so tief in uns drin, dass wir für andere nützlich sein wollen, dass wir uns immer wieder fragen, immer wieder innerlich Bilanz ziehen, trage ich eigentlich gerade zu irgendwas Sinnvollem bei oder nicht? Und ich behaupte, jeder zieht diese innere Bilanz. Und die eigentliche innere Bilanz, die wir bei der Arbeit ziehen, die Spiegelbild dieser Bilanz ist, ist die Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung. Also jeder fragt sich eigentlich, ohne es bewusst zu tun, aber jeder fragt sich eigentlich, habe ich heute gearbeitet? Oder wie viel habe ich heute gearbeitet? Und wie viel war ich beschäftigt mit irgendeinem sinnlosen Scheiß? Und das Schöne ist, wenn Unternehmen Zustände herstellen, in denen möglichst viel gearbeitet wird und möglichst wenig Beschäftigung stattfindet, dann profitieren davon nicht nur die Menschen, weil die ein höheres Selbstwirksamkeitsgefühl wahrnehmen und sich damit einfach in Summe glücklicher fühlen, sondern natürlich profitieren die Unternehmen auch. Denn wenn mehr Arbeit und weniger Beschäftigung stattfindet, heißt das ja, dass man wirtschaftlicher unterwegs ist. Man hat weniger verschwendet. Und für mich war das deswegen so ein Wendepunkt in unserer Geschichte und auch in meiner Geschichte, weil das in der Konsequenz bedeutet, dass gute, was heißt, streiche das Wort gute, dass sinnvolle, wirksame Unternehmensführung darin besteht, die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu stellen, nicht den Menschen. Wenn ich die Wertschöpfung in den Mittelpunkt stelle und damit die Frage beantworte, wie können wir die Bedürfnisse unserer relevanten Umwelt, nenne ich das immer, also unserer Kunden typischerweise für Wirtschaftsunternehmen, aber für Entwicklungshilfeorganisationen sind es vielleicht die Spendenempfänger und für politische Parteien sind es die Bürger und so weiter. Also wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viele Vorgänge in unserer Organisation darauf einzahlen, dass unsere relevante Umwelt profitiert und möglichst wenig Vorgänge einfach nur Ressourcen auffressen. Das ist die wichtigste Frage, die sich Unternehmensführung stellen muss. Und wenn sie das auf gute und sinnvolle Art und Weise beantwortet, dann profitieren davon die relevante Umwelt, also die Kunden. Davon profitiert davon der Kapitalgeber, also der Unternehmer. Und die Mitarbeiter profitieren. Und das war für mich eben ein großer Wendepunkt in der Erkenntnis, weil ich festgestellt habe, dass diese ganzen Bemühungen, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, häufig darin münden, dass man seine eigentlichen Hausaufgaben nicht macht. Dann werden Benefits verteilt, da werden die Büroräume schöner gestaltet, da werden Kicker aufgestellt, da werden Obstkörbe ausgerichtet, da werden flexible Arbeitszeiten bemüht, da werden moderne, tolle, hippe Entscheidungsverfahren erprobt, bei denen jetzt alle mitgenommen werden können. Und die Mitarbeiter sagen, haben wir nicht größere Probleme? Also es ist überhaupt keine Überraschung, dass New Work so häufig belächelt wird und dass Zynismus ausbricht in der Organisation, wenn das nächste Humanisierungsprojekt durch die Organisation zieht, weil die Mitarbeiter auch da vielleicht nicht unbedingt in der Lage sind, das so klar zu artikulieren, aber spüren, das ist doch alles wieder Firlefanz. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Bereinigung unserer Bürokratie, eine Befreiung hinsichtlich mehr echter Arbeit, also weg mit den lästigen Freigabeschleifen, weg mit den komplizierten Investitionsanträgen, weg mit den Kennzahlensystemen, die uns mehr ablenken, als dass sie uns die Arbeit ermöglichen, weg mit den theatralen Budgetprozessen, bei denen jeder nur auf Selbstdarstellung aus ist und nicht auf eigentliche Arbeitsorganisation. Das würde uns helfen. Und wenn man da mit solchen New Work-Projekten um die Ecke kommt, dann wird man belächelt. Und das glaube ich, war eine der zentralen Erkenntnisse, die wir hatten und prägt heute extrem stark, wie wir arbeiten, wie ich denke und wie meine Arbeit eigentlich tagtäglich geprägt ist, nämlich mit dem Versuch, dafür zu sorgen, dass in mehr Unternehmen ein Gedankengut und vor allen Dingen Werkzeuge bekannt werden, mit denen man einen Zustand herstellen kann, in dem mehr gearbeitet wird und weniger Beschäftigung stattfindet.
Mega Einleitung. Wir sind auch eigentlich ja mitten im Thema drin mit deiner Vorstellung. Ich musste ein paar Mal schmunzeln, weil wir erstaunlich viele Parallelen haben. Also ich bin 81er Jahrgang, das heißt, wir sind nicht so weit auseinander entfernt, abgesehen davon, dass wir beide vor schwarzem Hintergrund im schwarzen Shirt da sitzen. Ich habe auch überlegt, die ROA-Laufbahn zu machen, habe mich dann aber für ein bezahltes Studium komplett entschlossen und bin da geblieben. Das heißt, ich habe dann 14 Jahre durchgezogen.
Was hast du studiert?
Staats- und Sozialwissenschaften in München. Also für alles Mathematische hätte es nicht gereicht. ich fand da den Mathe-Anteil schon tricky enough. Später habe ich nochmal Wirtschaft studiert, ein MBA gemacht, das Wirtschaftsvokabular zu verstehen. Aber ich fand es einfach so spannend. Es hätte ein ähnlicher Werdegang sein können, nur dass ich dann quasi noch 12 Jahre länger bei der Bundeswehr geblieben bin. Und
bist du als Hauptmann oder als Major ausgeschieden? Oder?
Genau, als Hauptmann, genau. Mhm. Das war ja der höchste Enddienstgrad. Mhm. Und weil ich habe jetzt ganz viel mitgeschrieben, weil du auch gesagt hast, modernes Führen. Ich bin nächste Woche in Rostock und entwickle das neue Aktionsprogramm für die Bundeswehr mit modernes Führen. Mhm. Das heißt, die andere Seite. Und die letzte oder vorletzte Folge im Paperwings-Podcast ging um Führen mit Auftrag mit Professor Dr. Philipp Schaller, der Dozent an der Führungsakademie ist. Das heißt, wie kannst du Führen mit Auftrag in Zivile übertragen? Hat ein schönes Buch zugeschrieben und auch das humanistische Menschenbild dahinter. Also es waren jetzt einfach so spannende Analogien. Und was ich immer hilfreich und gut finde, ist, wenn man dieses Setting kennt, Bundeswehr, wo ja, und das hast du so schön gesagt, ich arbeite quasi für das Zentrum Innere Führung als freier Trainer, wo so ein bisschen der Leuchtturm ist im Sinne von, wie sollte eigentlich Führung gedacht werden? Was sind die Ideale? Wie das dann in der Grundausbildung, in der Praxis aussieht, soweit ist die Strahlkraft des Leuchtturms dann manchmal nicht.
Das stimmt.
Und gleichzeitig lernst du ganz gut die Führungsprozesse. Und ich hatte, das war jetzt quasi, der Zuhörer darf eine Folge vorskippen, das ist dann die mit Peter Modler, die habe ich quasi heute auch aufgenommen, wo es um Wertschöpfung geht. Und zielorientiertes Arbeiten. Und ich weiß nicht, Vera Starker wird dir wahrscheinlich ein Begriff sein. Oder ich weiß nicht, die hat ja das Buch Schluss mit Lustig jetzt gerade geschrieben, ist auch Spiegel-Bestseller-Autorin, hat ganz viel zum Thema New Work geschrieben. Und ganz viele Sachen, die du eben auch gesagt hast, also mein nächstes Buch, woran ich gerade sitze, wo Vera Starker zum Beispiel auch mitschreibt, heißt New Work und Resilienz. Das heißt, wie sind die wie stehen die in dem Zusammenhang? Und das, was du gesagt hast, ist ja so ein Grundsatz der Salutogenese, das heißt der Gesundheitswerdung, ist Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Mhm. Also Viktor Frankl schon so ein bisschen entdeckt hatte.
Und, ja, Viktor Frankl hat ja letztlich gesagt, das ist alles, ne? Also Search for Meaning ist das, was alle am Ende treibt.
Und ich habe mich auch gerade an einen Beitrag erinnert, den ich mal geschrieben habe, zwischen Kriegstauglichkeit und Kickertisch. Das heißt, in welchem Spannungsfeld bewegen wir uns und was ist eigentlich gerade wirklich wichtig? Und was es alles für Firlefanz im Unternehmen gibt. Und das hast du so schön aufgegriffen. Und das finde ich spannend, weil du gesagt hast, man stellt nicht den Mensch in den Mittelpunkt. Ich bin mal zynisch und sage, ich kann es nicht mehr hören, weil es mir zu einfach gedacht ist. Aber ich glaube, wenn man an Marxismus denkt, wo Karl Marx quasi gesagt hat, meine Hand oder die Identifikation mit dem Produkt der Wertschöpfung, das ist das, was den Menschen ausmacht. Und jetzt ohne in Marxismus oder Kommunismus gehen zu wollen, ist der Gedanke ja immer noch der gleiche. Der hat wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt von dir das Kapital geschrieben. Weiß gar nicht, wo der saß, aber der saß ja in UK, als er das geschrieben hat. Das heißt aber, die Identifikation mit der Arbeit ist elementar für das Menschsein und Menschwerdung. Und deswegen finde ich den Aspekt der Wertschöpfung, den du da herausarbeitest, total spannend. Wie würde das praktisch aussehen? Wofür, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, und du hast schon einen großen Namen und Intrinsify ist auch gelabelt. Das heißt, ich glaube, ich könnte jetzt alle möglichen Leute ansprechen, da leuchtet ein Neuron auf, das ist schon mal irgendwo verankert. Aber was würde ein Unternehmen sagen, warum würde es zu Intrinsify gehen? Was wäre das Produkt, die Beratung, die Dienstleistung, die man dann mit eurem Versprechen bekommen würde?
Also, um das vielleicht kurz vorwegzuschicken, wir haben ja zwei wesentliche Geschäftsmodelle. Einmal die Beratung eben und letztlich ist es eine Art von Begleitung von Veränderungsprozessen. Und wir haben unsere Akademie, in der wir Führungskräfte und Organisationsentwickler ausbilden. Und dann eine Frage zieht ja jetzt eher auf das Erste ab. Wenn mich jemand fragen würde, warum er uns engagieren sollte, dann würde ich immer zurückfragen, was hast du denn für ein Problem? Und was ich häufig erlebe, ist, dass, und das ist auch selbstverständlich und normal, dass Problem hätten wir auch, dass viele die Symptome, die sie im Alltag beobachten, lästig finden, aber die wahre Ursache dieser Symptome häufig gar nicht erkennen können. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie dumm sind, sondern dass jede Organisation der blinde Flecken hat und dass man tagtäglich von seiner eigenen Kultur Gebrauch macht. Und wenn man von seiner eigenen Kultur Gebrauch macht, dann sieht man sie nicht. Das ist eigentlich auch der Sinn der Kultur. Wer sich damit intensiver beschäftigt, weiß, eigentlich ist die Funktion von Kultur eine Abkürzungsfunktion, dass man sich nicht jedes Mal wieder neu darüber verständigen muss, wie man jetzt miteinander redet. Ne? Also, dass wir uns bei der Begegnung die Hand schütteln oder dass wir jetzt auch in dir in diesem Gespräch extrem viel voraussetzen können, hat ja alles kulturelle Gründe. Dann wären wir jetzt aus unterschiedlichen Kulturkreisen, dann würde uns erst auffallen, dass wir unterschiedliche Annahmen haben. Also Kultur beobachtet man eigentlich immer erst dann, wenn Abweichungen von der Norm stattfinden. Und ich erzähle das, ich mache deswegen diesen Ausflug, weil viele die Probleme, die sie in ihrem Unternehmen haben, selbst gar nicht verstehen können. Und wobei wir helfen, ist, die Organisation zu durchleuchten. Wir machen letztlich eine Detektivreise durch das Unternehmen und versuchen herauszuarbeiten, welche Struktur und welche Kultur das Verhalten verursacht, unter dem die Organisation selber leidet. Aber auch, welche Struktur und welche Kultur das Verhalten verursacht, was die Organisation heute schon erfolgreich macht. Sonst wäre sie ja nicht mehr da. Also, was gibt es zu beschützen? Was ich nämlich häufig erlebe, ist, dass Unternehmen sehr, ich mag den Begriff, Seitenwind anfällig sind. Also, sie sind erfolgreich, aber sie wissen gar nicht, warum. Und deswegen können sie auch nicht drauf aufpassen. Und jetzt kommt der Seitenwind, zum Beispiel eine neue Beratermode, die sagt, ihr müsst eine agile Transformation machen. Das ist jetzt gerade hip, das machen alle. Dann sagen die Unternehmen, ja, cool, können wir auch mal machen. Kann ja nicht schaden, wir müssen auch agiler werden. Und bevor man sich versieht, hat man sich den eigenen Teppich unter den Füßen weggezogen, weil man nicht weiß, was den eigenen Erfolg ausgemacht hat. Also sprich, wir helfen Unternehmen dabei, sich selbst besser zu verstehen. Das klingt natürlich erstmal nach einem sehr unattraktiven Versprechen, aber die Folge ist immer, dass wenn man sich besser versteht, dann weiß man, wo man ansetzen muss, und zwar nachhaltig, substanziell ansetzen muss, um dafür zu sorgen, dass man deutlich schneller, deutlich hochwertiger, deutlich günstiger oder was auch immer das Ziel ist, werden kann. Also die wirtschaftlichen Interessen, die natürlich jedes Unternehmen hat, sind ja immer nur im Ergebnis zu erreichen. Also Umsatz und Rendite sind Ergebnisse, die ich nicht direkt adressieren kann. Und deswegen muss ich verstehen, was hält eigentlich die Organisation im Moment davon ab, erfolgreich zu sein oder erfolgreich her zu sein. Und was gewährleistet auch schon jetzt diesen Erfolg? Und häufig hat das damit zu tun, dass wir auf eine detektivische Art und Weise ergründen, wie dieses Unternehmen funktioniert. Und dabei verwenden wir die Werkzeuge des, wir nennen das Future Leaderships. Das ist also so ein bisschen unsere Denkschule und unser Werkzeugkasten, der seinerseits wieder stark von der eben schon genannten Luhmannschen Systemtheorie geprägt ist, aber nicht nur von der. Und um es mal ein bisschen konkreter zu machen, kann das bedeuten, dass ein Unternehmen, das vielleicht feststellt, dass es sich schwer damit tut, wirtschaftliche Aufträge zu akquirieren und dann auch durchzuarbeiten. Mhm. So einen Fall habe ich zum Beispiel gerade. Dann stellen wir fest, ach, schaut mal, eine Ursache könnte sein, dass eure Vertriebsmitarbeiter über Provisionen provisioniert werden. Dadurch akquirieren die Umsatz, aber nicht unbedingt ertragreichen Umsatz. Und diese Projekte werden dann weitergegeben an die Produktion beispielsweise, die dann Ungeklärtheiten ausbaden muss, vielleicht sogar feststellt, dass sie einen Auftrag angenommen hat, der von vornherein, hätte man genauer hingeguckt, gar nicht wirtschaftlich werden konnte und damit aber Ressourcen blockiert hat, die wiederum eingesetzt hätten werden können für wirtschaftlichere Vorgänge. Also würden wir dann rangehen an diese Struktur der Provisionierung der Vertriebler. Oder anderes Beispiel, wir stellen fest, die Mitarbeiter in der Entwicklung bleiben wir mal bei der Entwicklung, die haben ein Zielsystem und ein Kennzahlensystem, das auf kaskadierende Art und Weise aus irgendwelchen Visionen abgearbeitet worden ist und hat jeden Bereich im Unternehmen erreicht. Und weil sie natürlich wissen, dass das Management sich diese Kennzahlen anguckt und auch wenn kein Gehalt und vielleicht sogar keine Beurteilung davon abhängt, was da für Kennzahlen rauspurzeln am Ende, jeder ja doch ahnt, dass das Management sich ein Bild davon macht, wie man denn jetzt in diesen Kennzahlen dasteht und keiner will schlecht dastehen. Also orientiert man sein Verhalten an den Kennzahlen und stellt teilweise fest, dass dadurch die eigentlichen Entwicklungsvorgänge, die dem Unternehmen jetzt genutzt hätten, ins Stocken geraten oder nicht auf Basis der wirklichen Marktinteressen betrieben werden, sondern aufgrund von irgendwelchen Kennzahlen, die schon wieder veraltet sind in dem Moment, wo man sie aufgestellt hat. Damit will ich jetzt gar keine Absage an Kennzahlen grundsätzlich erteilen. Also Kennzahlen können natürlich sehr nützlich sein. Aber das sind die Dinge, nur um es ein bisschen greifbarer zu machen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir versuchen also zu ergründen, welche Strukturen und welche Kultur zu dem Zustand führt, dass das Unternehmen heute hat und warum dieser Zustand, welche Wirkmechanismen dazu führen, dass man nicht so erfolgreich ist, wie man es gerne wäre.
Ja, ich teile die Einschätzung. Also ich finde es total spannend, weil ich das wahrscheinlich dann ähnlich wie du, dass man in unterschiedlichen Unternehmen reingeht und ich kriege auch mal gerne die Frage gestellt von Mitarbeitenden, ne, Danny, wie findest du denn unsere Firma? Ist es denn woanders besser? Oder weil die so lange in der Firma sind, dass sie gar nichts anderes kennen. Ganz viele Sachen, das ist wirklich betriebsblind, weil man kennt nur die eine Kultur, so wie man in der Regel auch nur seine Kernfamilie richtig gut kennt und nur die beurteilen kann und ja bestimmte Verhaltensmuster gar nicht mehr hinterfragt oder durchleuchtet und auch Sachen so eingefahren sind, also so ein institutionelles Gedächtnis, dass Sachen schon immer so gemacht wurden und das nicht mehr hinterfragt wird. Und wenn ich jetzt mal, du hast jetzt Zielsystem gesagt, wenn ich jetzt an OKRs denke, ist tatsächlich mal, es fließt viel Zeit und Geld rein, um die zu entwickeln und dann hat man so ein paar KPIs, die man misst, aber das führt auf so eine Fokussierung auf dieses Kennzahlensystem, dass sinnvolle, sinnhafte Arbeit, die nebenbei immer noch gemacht werden muss. Ich nehme mal ein doofes Beispiel, weil es so trivial klingt, aber Geschirrspülmaschinen ein- und ausräumen, was die gute Fee immer irgendwie macht. Aber wenn man sich so davon ablenken lässt, dass man nur noch auf bestimmte KPIs hingeht, andere Sachen gar nicht mehr gemacht werden, bringt das das Rad zum Stocken. Das heißt, Geschirrspüler geht kaputt, weil keiner mehr einräumt, ausräumt, es stinkt. Das ist jetzt ein triviales Beispiel, ist aber nur ein Symptom für das, was man einführt, wenn man dem Menschen eigentlich von seinem logischen Verstand entkoppelt. Das heißt, Richtig. Der Mensch erkennt ja, was gemacht werden muss. Der sieht, der Geschirrspüler ist voll, der müsste mal angemacht werden, das müsste ausgeräumt werden. Das kostet mich jetzt aber jetzt eine halbe Stunde Arbeit, das einmal ordentlich zu machen. Das heißt, ich setze mich aber lieber an meinen Rechner, ticke da die Callcenter-Ergebnisse, mache irgendwas, was messbar ist, weil das andere ist nicht messbar, wird nicht gemessen und wird auch nicht belohnt. Und gleichzeitig, ja.
Ja, und da steckt meiner Beobachtung nach eine sehr, sehr grundsätzliche Paradigmenfrage. Es gibt dieses logischerweise aus dem Industriezeitalter erwachsene und weiter tradierte Paradigma, dass eine Organisation eigentlich sowas ist wie eine Maschine. Also es wäre doch so schön, wenn sich eine Organisation so verhalten würde wie eine Maschine, dann wäre sie nämlich berechenbar. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass die meisten Managementinstrumente, die eingesetzt werden, eigentlich dieser Grundannahme folgen. Also dein Beispiel gerade, ich will irgendwelche Kennzahlen haben, um besser messen zu können, wird die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Oder eine Marketingabteilung soll hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Also was machen wir? Wir sagen, ihr müsst pro Monat eure Reichweite um so und so viel Prozent erhöhen. Ihr müsst so und so viele Klicks auf YouTube-Videos bekommen. Ihr müsst so und so viel Kampagnen fahren. Und was machen die Mitarbeiter? Natürlich erreichen sie alle diese Ziele, aber sie werden abgelenkt von der Frage, die sie sich auf natürliche Art und Weise auch stellen würden, nämlich, was macht denn eigentlich Sinn? Also welche Maßnahmen müssten wir eigentlich ergreifen, um die Marke zum Beispiel zu stärken? Darum geht es ja in der Regel im Marketing. Oder ein neues Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Und die Unterscheidung, die uns da beim Denken immer hilft, ist die zwischen internen und externen Referenzen. Also das klassische Paradigma geht davon aus, alles, was in der Umwelt eines Unternehmens passiert, kann ich übersetzen in interne Referenzen, also in Steuerungsimpulse, Kennzahlen, Vermessungsinstrumente und Co. Und wenn jetzt alle nach diesen internen Referenzen handeln, wenn jeder den Plan befolgt, wenn jeder die Kennzahl anstrebt oder das Ziel anstrebt, wenn jeder die Checkliste anwendet, wenn jeder den Prozess befolgt, dann werden wir erfolgreich. Und der Grundirrtum, der hinter dieser Annahme steckt, ist, die Welt hält ja nicht still. Das hat sie früher getan, deswegen war das auch früher mal gut, zu Zeiten von Frederick Taylor, zu Zeiten der trägen Märkte, in denen das Angebot deutlich kleiner war als die Nachfrage. Aber heute sind die Märkte dynamisch, das heißt, die Umwelt ändert sich ständig, was wiederum heißt, dass die externe Referenz viel relevanter sein muss, weil die sich halt regelmäßig bewegt. Und wenn ich die externe Referenz mehr im Blick behalten muss, das heißt, wenn ich als Unternehmen eine größere Marktoberfläche haben muss, um in diesem sich bewegenden Markt immer eine Nasenlänge voraus zu sein, dann muss ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit nach außen richten und nicht nach innen. Also muss ich die internen Referenzen abschaffen. Und das ist meiner Beobachtung nach einer der größten Paradigmenwechsel und auch Herausforderungen im Kopf. Wie schaffe ich es, mich von der Illusion zu lösen, dass ich ein Unternehmen von oben bis nach unten durchsteuern könnte? Also die steuerbare Organisation ist heute eine Illusion. Das geht nicht mehr. Man kann keine Organisationen steuern. Man kann Organisationen nur so bauen, dass man einen Rahmen schafft, in dem Mitarbeiter an der richtigen Stelle die passenden Entscheidungen treffen. Ich kann nur noch das steuern, was Routine ist. Aber leider nehmen diese Anteile, die Routine sind, natürlich immer mehr ab.
Ich will mal ein bisschen ketzerisch reingehen. Ich war jetzt lange, fast 3 Jahre, beratend bei einem Biotechnologieunternehmen, was vom Startup richtig groß geworden ist. Und da habe ich mal so einen Lego Serious Play Workshop gemacht, wo sie so ein bisschen die Bereiche mal so nachbauen sollten. Und dann haben die den Vorstand gebaut. Das war so ein kleines Ruderboot, wo alle irgendwie hingucken, teilweise den Helm verkehrt rum. Und dann war eine ganz, ganz lange Leine, und wo hinten die kleinen Trägerschiffe waren, die gut vernetzt waren, gut verbunden waren, ganz viel gerödelt haben. Aber es war halt komplett gelöst von dem Vorstand. Die Botschaft dahinter war, oben wird etwas entschieden. Also es wird gar nicht so stark gesteuert. Diese Verbindungslinie war halt noch irgendwie dieses Kennzahlensystem, die danach da ist. Aber eigentlich weiß der Vorstand überhaupt nicht mehr, was unten passiert. Und was ich selbst erlebt habe, ist, dass halt viele Projekte selbst organisiert, selbst initiiert, schon irgendwie an der Strategie abgeleitet, aber im Prinzip alle nicht erfolgreich zielführend im Sinne des Return on Invest vollzogen wurden. Das heißt, es hat eine Eigendynamik, ein Eigenleben entwickelt, was aber nicht mehr wertschöpfend war. Und das ist, weil du sagst, man kann es nicht mehr steuern und ich suche, das ist eine, ich stelle es in den Raum, weil es für mich eine Frage ist, wie man es löst.
Also, ich glaube, der Grund dafür ist folgender. Wenn ich glaube, dass ich eine Organisation vermessen kann, dann ersetze ich die Nähe und den Kontakt, die durch Führung zustande kommt, durch ein pseudo-objektives oder vermeintlich objektives, trivialisiertes System. Ich nenne das immer Dashboard-Management. Mhm. Also das Management sitzt de facto hinter einem Dashboard und dieses Dashboard besteht aus Kennzahlen, aus Berichten, die man in irgendwelchen Status-Meetings bekommt, Ampellogiken, von denen wir alle wissen, dass sie im besten Falle leicht manipuliert, im schlimmsten Falle dramatisch getürkt sind, weil man nur so als Mitarbeiter auch das politische Spiel bedienen kann, das man spielen muss. Das heißt, die Geschäftsführung eines Unternehmens, das Management eines Unternehmens, distanziert sich durch diese Systeme von der eigenen Organisation. Und dann passiert das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich aber die Objektivierungsillusion abschaffe, bin ich dazu gezwungen, wieder ins Gespräch zu gehen. Dann bin ich gezwungen, Kontakt zu haben mit meiner Organisation. Dann muss ich ein Projekt, das ich initiiere, muss ich näher dran sein. Ich muss Gespräche mit meinen Kollegen in der Organisation führen und kann mich nicht darauf verlassen, dass die Zahlen, die ich sehe und die Statuspräsentationen, die ich bekomme, ein reales Abbild der Organisation sind. Und wenn ich mich verabschiede von dieser Illusion, dass man objektivieren kann, sondern dass es immer um subjektive Urteile geht, dann bin ich mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit wieder nah dran am Unternehmen. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem Strategie und klare Pflöcke geben muss. Also du hast gerade ein Phänomen beschrieben, oder zumindest könnte man das so herauslesen aus deiner Aussage, dass natürlich auch stattfindet im Moment und wo wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nämlich dass man glaubt, die Antwort oder die Lösung, die Alternative, das ist das richtige Wort, die Alternative zu der bisherigen traditionell zentralistisch und tayloristisch geprägten Unternehmensführung eine radikale Selbstorganisation wäre, in der es nur darum geht, dass letztlich irgendwie ein Sammelsurium an kleinen Teams nebeneinander herarbeitet. Das ist natürlich auch Quatsch. Und mündet genauso in Frust bei den Mitarbeitern, weil sie merken, wir als Verbund, wir als Unternehmen tragen eigentlich gar nicht mehr zu der gemeinsamen Sache bei, um die es uns gehen soll. Insofern geht es um eine intelligente Balance zwischen diesem. Eigentlich habe ich es falsch eingeleitet. Das Problem ist, dass in beiden Fällen ist die relevante Referenz des Handelns, nicht der Markt, nicht die externe Referenz, sondern wenn ich so viele kleine Teams habe, die machen, was sie wollen, dann kann das Unternehmen als Ganzes nicht mehr dem Markt folgen. Da braucht es natürlich eine Verbindung, es braucht Kopplungen zwischen diesen Einheiten und das ist die Aufgabe von Management, aber eben nicht durch irgendein abstraktes Kennzahlensystem, sondern durch eine konkrete, nahe, kontaktfreudige Führung.
Ja, also ich versuche das mal noch mit meinen Worten zu sagen, ich bin da komplett bei dir. Also es geht eigentlich um dieses ambidextrische Handeln, das heißt dieses Beidhändige, dass man einmal sagt, okay, ich habe schon klare Strukturen, Prozesse, Hierarchien und gleichzeitig habe ich aber agile, selbstorganisierte Teams in ihren kleinen Einheiten, die selbst wirksam in ihrem Auftragsbereich führen können. Und das war die spannende Diskussion, die ich mit Professor Schaller hatte zum Thema Führen mit Auftrag. Das heißt, wo man sagt, okay, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Also, wenn wir jetzt, und da sind wir, glaube ich, bei intrinsische Motivation auch. Also, was ist das Ziel vom Marketing? Das Ziel des Marketings ist, dass der Vertrieb es leichter hat, ein Produkt zu verkaufen, das Produkt gemäß Werten, Nutzen etc. zu vermitteln. Das ist erstmal euer Auftrag. Und es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn wir 200.000 Follower haben, die ihr gekauft habt in Indien, damit wir 200.000 genau. Follower habt, weil die kaufen das nicht, sondern ihr braucht 200, die unsere Maschinenbauanlagen kaufen. Und das müssen dann die Leute in China sein. Und ihr müsst die Materialien für den Vertrieb herstellen, die Materialien bereitstellen, dass die das an den Mann bringen können. Und durch diese Auftragsdefinition, was wollen wir als Organisation zu erreichen, und da ist, glaube ich, dieses Menschenbild total wichtig, dass man sagt, okay, die Befähigung, das Empowerment, zu sagen, was ist euer Auftrag? Warum seid ihr hier? Welchen Mehrwert bietet ihr im Sinne der Wertschöpfung für das Unternehmen?
Volle Zustimmung.
Ja.
Wenn ich meinen Auftrag klar habe und für mich ist Strategie ein Teil davon, Strategie sagt ja, was ich nicht machen will und schließt aus und macht es damit Mitarbeitern möglich, von vielen sonst auch noch denkbaren Optionen schon mal viele ausgeschlossen zu haben. Okay, das wollen wir nicht machen, das wollen wir nicht machen. So wollen wir den Markt nicht angehen. Wir wollen nicht ums Verrecken der günstigste sein beispielsweise. Wir wollen aber auch nicht ums Verrecken Luxusmarke sein, sondern das wollen wir sein. Also wenn ich ein paar Pflöcke einschlage, einen klaren Auftrag habe, dann können Mitarbeiter im Korridor dieser Leitplanken sinnvolle Entscheidungen treffen, und zwar marktorientiert. Das, glaube ich, wie du gerade selber sagst, hat auch viel mit dem Menschenbild zu tun. Denn wenn ich nicht glaube, dass Mitarbeiter das können, dann werde ich immer wieder zu Kontrollmechanismen greifen und steuern wollen. Und dann wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil wenn ich mehr steuere und mehr kontrolliere, dann kriege ich Mitarbeiter, die sich im Ergebnis auch so verhalten, wie ich es antizipiert habe.
Super spannend. Ich glaube, das geht auch so in Richtung McGregor-Effekt, ne? Das heißt, wenn ich nur das Negative sehe, verstärkt sich das Negative. Ich habe vorhin noch mal was mitgeschrieben. Ich würde gerne noch mal, weil du das so schön beschrieben hast. Und zwar geht es um Seitenwindstabilität. Und ich habe dann sofort einen LKW gesehen, der auf einer Autobahn fährt und der ist leer gerade und es kommt starker Seitenwind. So, und jetzt kommt der ins Trudeln. Und einerseits habe ich so den Lean Manager in dir nochmal gesehen, wo ich sage, naja, eigentlich der LKW ist schon ein klares, sauberes Produkt, der fährt ja gut. Also, der macht, was er machen soll und das macht er für seine Verhältnisse sehr effizient. Und inwiefern erlebst du das, oder wir haben jetzt ein paar große Krisen hinter uns. Wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Lieferkettenkrise gehabt, durch die Corona-Krise. Und es hat ja jetzt auch wirklich extrem viele Unternehmen zerhauen. Und wir sind noch immer auf dem Weg, dass das genau jetzt passiert. Was ist so dein Schmerz bei der Seitenwindstabilität? Also wie weit darf man diversifizieren? Wie weit muss man die Augen öffnen? Was meinst du damit? Weißt du, wo ich drauf hinaus will?
Ja, also ich glaube, ich sag mal ein paar Sachen und dann unterbrichst du mich, falls ich in die falsche Richtung abgebogen bin. Für mich bedeutet Seitenwindanfälligkeit, dass ich weiß, zu was ich Nein sagen muss. Also von außen kommt ein Impuls oder ein Mitarbeiter kommt mit einer neuen Idee oder ein neues Projekt wird vorgeschlagen. Woher wissen wir denn jetzt eigentlich, ob wir das angehen oder nicht? Und würden zwei Führungskräfte im Führungskreis unabhängig voneinander befragt die gleiche Antwort geben? Und was ich häufig erlebe, ist, dass sie das nicht tun. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass viele Unternehmen gar kein Führungssystem in dem Sinne haben. Also jetzt gerade ein Kunde von uns, der hat jahrelang nie wirklich gewusst, warum er eigentlich seine Niederlassungen betreibt. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber was wir herausfinden konnten, ist, dass die eigentliche Funktion dieser Niederlassungen eine Marketingfunktion war. Die haben eigentlich größeres Geschäft ermöglicht. Man hat sich aber immer die Geschichte erzählt, ja, das sind ja Geschäftsmodelle, diese Niederlassungen, die brauchen wir ja. Und die Tatsache, dass die eigentliche Funktion eine Marketingfunktion war, oder die Erkenntnis, dass die eigentliche Funktion eine Marketingfunktion war, hat jetzt dazu geführt, dass sie in ihrer Strategie ganz klar sich dazu bekennen konnten, Stellung dazu beziehen konnten und sagen konnten, dafür machen wir das. Und plötzlich wird es für die Mitarbeiter viel, viel leichter zu wissen, zu was sie Ja und Nein sagen. Weil wenn ich jetzt in der Niederlassung irgendwas Neues mache, dann kann ich mich jetzt fragen, hat das einen Einfluss auf die Marke? Also trägt das zu unserem Marketing bei? Und jetzt kommt jemand anderes um die Ecke und sagt, damit könnten wir doch noch mehr Umsatz machen in der Niederlassung. Jetzt kann man sagen, brauchen wir gar nicht. Darum geht's doch gar nicht. Also Seitenwindunanfälligkeit oder Seitenwindstabilität bedeutet, dass ich über die verschiedenen Dimensionen meines Unternehmens hinweg in der Lage bin, relativ unangestrengt sagen zu können, das könnte Sinn machen bei uns, das passt zu uns, das nicht, sowas machen wir nicht, das passt nicht zu unserem Führungsansatz, das passt nicht zu unserer Strategie, das passt nicht zu unserem Geschäftsmodell. Beim Geschäftsmodell tun sich die meisten Unternehmen nicht so schwer, da wissen sie meistens schon eher, was sie wollen und was sie nicht wollen, aber beim Thema Führung ist es am größten das Defizit und das zeigt sich, finde ich, auch daran, dass viele Unternehmen quasi in absoluter Regelmäßigkeit irgendein Transformationsprogramm nach dem anderen einführen und sich dann wundern, warum das, was sie eigentlich erreichen wollen, gar nicht erreichen. Also sie starten einfach irgendein Transformationsprojekt, was abstrakt gut klingt, ne? Also abstrakt hatten wir gerade schon mal, will jeder agil werden. Abstrakt will jeder digitaler werden. Abstrakt will jeder ein besserer Arbeitgeber sein. Also cool. Employer Branding, Transformationsprojekt, digitale Transformation, agile Transformation. Aber für unser Unternehmen mit unseren ganz konkreten Problemen, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, wo liegen jetzt eigentlich gerade wirklich die Hebel und wie wollen wir dieses Unternehmen führen? Erst dann weiß ich, zu was ich Ja und Nein sagen kann. Und das macht für mich die Seitenwindunanfälligkeit aus.
Ja, es sind mir richtig coole Sachen durch den Kopf dadurch gekommen, die Neuronen haben getanzt. Zum einen musste ich an die Big Five for Life John Lecky denken, nämlich das der Zweck des Unternehmens. Also was ist eigentlich der Zweck des Unternehmens? Ich transformiere das jetzt gerade mal auf die Bundeswehr, weil ich die ja immer mal so begleite und das auch wahrnehme, den unterschiedlichen Kampagnen. Nehmen wir mal Ursula von der Leyen, die dann einfach schönere Zimmer haben wollte. Ne? Mhm. Das heißt, die hat gesagt, Steigerung der der Attraktivität. Das heißt, was wir jetzt brauchen, sind schöne Stuben. Und die Stuben sind wie Hotelzimmer. Wenn wir jetzt aber auf den Zweck des Unternehmens, nämlich Kriegstüchtigkeit, Verteidigungsbereitschaft gucken, haben wir eine Dysfunktionalität. Du kennst das noch als Ausbilder, wenn du die Gruppe in 2 Minuten komplett stehen haben willst, aufgerödelt, dann muss das laufen wie geschmiert. Wenn du aber der Flur schon für einen Zug dann 60 Meter lang ist, kriegst du die Leute ja gar nicht so schnell zusammen. Aus Führungsgrundsätzen. Und das finde ich total stark. Das ist mir gerade also nochmal bewusst geworden.
Großartiges Beispiel.
Also was ist der Fokus? Was ist das Unternehmen? Wo kommen wir her? Was haben wir gemacht? Und diese Filialen, also das ist so ein tolles Beispiel, weil jetzt hast du die Filialen und jetzt kommt eine neue Führungskraft und sagt, Mensch, wir könnten auch die Nachbarräume noch mieten, dann können wir doch noch ein Lager reinmachen. Ja, jetzt haben wir da 2 Leute, dann können wir da eine Kaffeemaschine, dann können wir da auch ein Event machen. Und irgendwann war das nur eine Plakatwand mit Ansprechpartner, mehr war das nicht. Und jetzt hast du dein Eigenleben entwickelt, was organisationale Ressourcen bindet, aber gar keine Wertschöpfung oder den Kernnutzen gar nicht mehr abbildet. Und das, diese Spurensuche ist natürlich mega spannend, zu gucken, okay, wo kommen wir her, was ist unsere Identität und das ist wie eine Wucherung. Also Wucherung ist jetzt ein böses Wort, aber es ist schon wie
ja,
so ein...
Ja, es trifft es ganz gut, genau.
Es wächst etwas, was nicht mehr, ja, was einfach viel Kraft den Körper kostet und ablenkt und dieser Fokus geht komplett verloren.
Viele Konflikte schürt, viele Ressourcenbinde, wie du sagst und überhaupt erstmal eine Sprache zu haben, mit der man diesen Unterschied beschreiben kann. Sowas wie, die Funktion ist Marketing, die Funktion ist Geschäft, die Funktion ist Politik, wie auch immer, hilft Unternehmen enorm, weil sie dann eine aktive Entscheidung treffen können. Und was ich dann häufig erlebe, ist, wenn wir mit diesen Unternehmen gearbeitet haben, dann haben die danach eine viel größere Klarheit. Und Klarheit ist letztendlich ein Ausdruck von Seitenwindstabilität. Weil wenn jetzt der nächste Berater um die Ecke kommt und sagt, wisst ihr, was ihr braucht? Dann können die sagen, den einen Teil von deiner Idee, den brauchen wir, den Rest nicht. Und zwar aus folgenden 3 Gründen. Und sonst kommt er rein, baut um und schon wieder wuchert's. Genauso wie du sagst.
Ja, finde ich stark. Auch vorhin zu dem Anfang zu gucken, okay, was kann das Unternehmen eigentlich gut? Das wissen die Unternehmen auch nicht. Also ich meine, wenn die eine 60, 70 Jahre schon überlebt haben, Unternehmen, haben sie ja irgendwas nicht verkehrt gemacht. Genau. Und wenn sie jetzt gute Prozesse haben und das Produkt, der Luftfilter, ist einfach sauber produziert und es gibt eine Marktnachfrage, dann brauchst du das vielleicht nicht in Frage stellen oder eine neue Sau durchs Dorf treiben, weil das Produkt ist ein einfaches Produkt, es funktioniert, die Kosten sind so, dass man weltmarkttauglich ist. dann braucht man kein Gedöns und keinen Schnickschnack. Ja, finde ich total wertvollen Impuls, weil ich sag mal so, das ist bei diesem New Work, ich habe lange überlegt, ob wir das Buch so nennen oder nicht, ob es verbrannter Titel ist schon. Mhm. Und dann fand ich es aber doch gut, wichtig und richtig aus der eigenen Erfahrung. Jetzt sind wir bei Intrinsify auch so ein bisschen nochmal diesen Bogen, wo ich gesagt habe, ich war ja 14 Jahre in relativ festen Strukturen dann und bin, mein Hauptmotiv ist Unabhängigkeit und Kreativität. Was man erstmal nicht initiiert mit Bundeswehr. So. Und aber jetzt das Glück gefunden zu haben und ich arbeite jetzt mehr denn je und mache es gerne. Und das ist dieser Switch, den man für Unternehmen haben muss. Jetzt gehen wir den Schritt zurück, aber dass man stellt den Menschen in den Mittelpunkt oder seine Bedürfnisse. Und wenn man das aber im Unternehmen findet, weil viele sind ja auch glücklich in Unternehmen, aber der Schnickschnack, der Noise, der lenkt eigentlich ab von der Kernaktivität und der Sinnhaftigkeit, warum man im Unternehmen ist. Stich. Ja. Cool. Ich würde nochmal einen Schwenk machen, weil das hat mich auch noch interessiert. Ihr habt gesagt, ihr habt zwei Säulen im Unternehmen. Das andere ist die Führungskräfteentwicklung. Was sind so, ich sag bewusst Trends, nicht im Sinne des negativen Sinnes, was ist so der Schmerz? Was bedarf es gerade? Wo merkst du, da brauchen die Leute ein Upgrade?
Also das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr langweilige Antwort. Ich glaube, was es vor 20 Jahren braucht und was es heute noch braucht, ist Systemverständnis. Und das, was wir schulen in unserer Ausbildung, ist ein Potpourri an Denkwerkzeugen und Theorie. Theorie ist ja ein gescholtenes Wort. Und ich glaube, das liegt daran, dass Theorie häufig mit Modellen verwechselt wird, also mit Frameworks. Dann wird gesagt, das funktioniert ja nur in der Theorie, was ja implizit bedeutet, dass die Leute annehmen, dieses Modell wollte einem sagen, wie man zu arbeiten hat. Also zum Beispiel an irgendein Framework, wie man Agilität betreibt oder wie man die Organisation, Holacracy oder so, wie man die Organisation baut. Für mich ist Theorie sowas wie Mathematik. Also eine echte Theorie, die schweigt. Die hilft mir beim Denken. Ich gehe zur Kasse im Supermarkt und aufgrund der Mathematik fällt es mir deutlich leichter zu wissen, welches Wechselgeld ich erwarten kann. Und das ist die Form von Theorie, mit der wir arbeiten. Also wir haben eine Theorie.
Berechenbarkeit, wäre das ein Synonym dafür? Vorhersagbarkeit?
Ein Stück weit schon, ja, genau. Weil die Theorie, die wir schulen, die Denkwerkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, die tragen dazu bei, dass Führungskräfte und Organisationsentwickler das, was in ihrem Unternehmen passiert, besser verstehen können. Und das Schöne daran ist, es ist jetzt egal, ob jetzt gerade KI oder Agilität oder Employer Branding oder was war noch hip die letzten Jahre? Irgendwelche konkreten Methoden, OKR, Holacracy, SAFe, ne? Also skalierte Agilität. Es ist eigentlich egal, was dann gerade in ist. Man kann mit diesen Denkwerkzeugen, es ist wie so eine Brille, die man sich aufsetzt, mit der man ganz gelassen auf das gucken kann, was da gerade passiert und alles einordnen kann. Also die meisten, die unsere Ausbildung verlassen, sagen, ich sehe endlich klar. Also wäre meine, also das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, wenn ich nicht genau dieses Zitat so häufig gehört hätte. Die verlassen oft unsere Ausbildung und sagen, irgendwie hatte ich die ganze Zeit eine Brille auf, die verschwommen war. Und jetzt kann ich das, was bei uns im Unternehmen passiert, nachvollziehen. Ich verstehe, warum Susanne und Klaus die ganze Zeit die Köpfe sich einschlagen. Hat gar nichts mit Susanne und Klaus zu tun. Hat was damit zu tun, dass die Anwälte eines bestimmten Interesses sind im Unternehmen, das sich widerspricht. Deswegen müssen die sich streiten. Und jetzt verstehe ich auch, warum schon deren beiden Vorgänger sich gestritten haben. Hatte auch nichts mit den beiden Vorgängern zu tun. Also sowas zum Beispiel. Oder ich verstehe jetzt endlich, warum wir immer so tun, als würden wir auf Nachhaltigkeit setzen, obwohl wir de facto völlig anders handeln und völlig andere Wege einschlagen und völlig anders entscheiden. Aber ich verstehe jetzt den Sinn im Unsinn. Ich verstehe jetzt, welchen eigentlichen Grund das hat. Ich verstehe jetzt, warum wir warum wir Entscheidungen immer so politisch treffen. Ich verstehe jetzt, warum dieses Team immer zum Sündenbock gemacht wird, weil es ein Kristallisationspunkt organisationaler Spannungen ist. Und jetzt kann ich diese Spannungen sehen. Also wir helfen den Teilnehmern dabei, sich ja so eine Art Röntgenblick einnehmen zu können. Und jetzt wiederhole ich mich, dann ist es egal, mit welcher Methode ich gerade zu tun habe. Das macht es eigentlich so potent. Der enttäuschende Aspekt unserer Ausbildung ist, dass viele mit der Erwartung reinkommen, so wie in jeder Ausbildung, ich lerne jetzt, wie ich es machen muss. Und das ist immer am Anfang eine Enttäuschung, weil die Teilnehmer dann feststellen, die kriegen ja gar kein Rezept von uns.
Sie sehen Punkteliste.
Genau. Aber sie kriegen eben Werkzeuge und die entlasten extrem und machen handlungsfähiger, sorgen vor allen Dingen dafür, dass man selber auf bessere Ideen kommt, was man machen kann. Man fühlt sich wieder mehr im Driver's Seat. Also insofern hast du recht, ja, ein Stück weit wieder mehr Kontrolle.
Ja, also finde ich spannend. Ich glaube, das ist genau das. Es ist mehr eine Fähigkeit. Man braucht die Modelle, man braucht die Theorien, um diesen Schritt mal rauszugehen und um System- und Zielkonflikte zu erkennen. Also ich bin halt klassisch ganz viel, also ich nehme mal ein einfaches Beispiel, waren wir bei einem Windparkhersteller, die wollten einen Kommunikationsworkshop haben, weil die Kommunikation so schlecht ist. Und dann so den klassischen Potpourri, so ein bisschen Schulz von Thun, bisschen gewaltfreie Kommunikation. Ich habe so einen Elevator-Pitch gemacht, wo sie mit der Chefin im Fahrstuhl sind und mal sagen sollen, was sie gerade für ein Thema haben und das dann adressieren. Und dann ist halt rausgekommen, dass alle das gleiche Thema hatten, dass sie eine Freigabe von der Chefin brauchten. Da die aber die ganze Zeit die Freigaben nicht gegeben hat, weil sie einfach überfordert war, rein zeitlich, waren alle anderen Bereiche komplett immer im Zeitverzug und haben die Sachen nicht gekriegt. Das heißt, der Bottleneck war einfach die Chefin und die ganzen Bereiche waren komplett verstritten. Das heißt, es war mir nach einem Kommunikationsworkshop dadurch total klar und offensichtlich, was die aber alle nicht gesehen haben. Aber einfach nur durch diesen Elevator-Pitch ist das halt rausgekommen. Und ich glaube, dieses mal zurücktreten, mal schauen, was ist der Bottleneck, wo kommen die Sachen her? Oder ich habe es halt ganz klassisch, weil ich viel in der Pharma bin, Quality Management und Vertrieb. Also QM ist ja nie geliebt, ne? Weil die haben halt das Ziel, 100% Perfektion, Sicherheit etc. zu machen. Das ist natürlich ein Zielkonflikt mit, wir möchten die Ware schnell ausliefern, egal welchem Zustand, Hauptsache wir machen Money, 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 weil Vertriebler incentiviert sind durch Vertriebserlöse. Und ich glaube, das ist total schön, wenn man dann mit dem Brillenputztuch, eigentlich gehen die mit dem Brillenputztuch bei euch raus. Das heißt, die Brille wird wieder klar und sauber und man sieht es dann.
Genau, man kann sich dann entscheiden, wenn man die formale Macht hat, um das zu ändern, kann man sich entscheiden, brauche ich diesen Konflikt? Will ich diesen Konflikt? Will ich ihn ermöglichen, vielleicht sogar schüren? Oder kann ich die Strukturen ändern, weil der Konflikt eigentlich nur ein unnötiges Symptom einer schlechten Unternehmensstruktur ist? Und das ist so allgegenwärtig, dass man sich im Unternehmen die Köpfe einschlägt und vor allen Dingen immer personifiziert. Also jetzt auch gerade wieder ein schöner Fall, da wurde dem Management Mikromanagement vorgeworfen und den Mitarbeitern mangelnde Motivation und Verantwortungslosigkeit. Und wenn man genauer hingeguckt hat, hat man festgestellt, dass es überhaupt keine Strategie gab. Das heißt, jede Entscheidung, die Mitarbeiter im Alltag getroffen haben, war quasi ein Schuss aus der Hüfte. Und dann haben sie einen auf den Deckel bekommen, weil dieser Schuss aus der Hüfte nicht der richtige war. Und dann haben sie versucht zu erraten, was wohl dahinter für eine Strategie sich zu verbergen scheint durch diese Kritik. Und beim nächsten Mal hat man wieder falsch geschossen. Und irgendwann ist man natürlich ermüdet und sagt, ja, wisst ihr was, dann entscheide ich auch nichts mehr. Und was muss das Management machen? Natürlich selber eingreifen, selber entscheiden. Also hat weder das Management noch die Mitarbeiter irgendwas falsch gemacht, sondern die sind zum Opfer ihrer eigenen Organisation geworden. Man könnte höchstens sagen, das Management hat es versäumt, eine saubere Strategie zu entwickeln, die es den Mitarbeitern wiederum ermöglicht, passende Entscheidungen zu treffen. Aber wenn das Spiel erstmal im Gange ist, dann sind die Vorwürfe im Spiel eigentlich nur Ausdruck des Spiels selber.
Und jetzt kann man da hervorragend wieder die Brücke zu dem unserem militärischen Handwerkszeug legen, nämlich was ist die Absicht der übergeordneten Führung und daraus den Auftrag abzuleiten. Das heißt, wie schaffe ich die Rahmenlinien, die Leitplanken für mein Handlung, für meinen Handlungsspielraum, um Handlungssicherheit zu haben? Mhm. Und was sind die Rahmenlinien, ne, was ist linke, rechte Grenze? Was ist meine linke und rechte Grenze, in dem ich mich bewegen darf? Und in dem Bereich kann ich mich frei bewegen, solange ich einen Auftrag kenne. Ich soll die Sicherungslinie halten. Das ist mein Auftrag. Und ich weiß, wie weit ich operieren darf. Und wenn dieser Raum geklärt ist, brauche ich das nicht zu kontrollen, weil das macht der Mensch von alleine. Aber es muss natürlich eine Strategie geben, welchen Großraum wir überhaupt halten wollen, damit ich das einordnen kann. Und dafür muss die Absicht der übergeordneten Führung klar sein. Und da bin ich bei dir, dass es oft erratisch gibt. Also was ich tatsächlich erlebe, dass es Führungskräfte, ich will nicht sagen nach dem Peter-Prinzip befördert wurden, ich will aber sagen, dass es keine solide Führungskräfteausbildung in vielen Bereichen gibt. Es gibt, glaube ich, ein paar große Konzerne, die das sehr gut gemacht haben, die stetige Entwicklungsprogramme haben. Aber wenn wir ganz schnell in den mittelständischen Bereich gehen, dann gibt es keine konsequente Schulung von Führungskräften. Das heißt, und, du hast oft...
Ja, sorry, ein kleiner Einschub, was sogar wenn es eine konsequente Führungskräfteausbildung gibt, fehlt meiner Beobachtung nach immer diese Zutat des Systemverständnisses. Also was die Führungskräfte Tag ein, Tag aus lernen, ist, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen, dass man zuhören soll, dass man empathisch sein soll. Also man wird überladen mit Erwartungen an teilweise schon übermenschliche Fähigkeiten und kriegt da teilweise auch wirklich eine Schulung nach der anderen. Aber was die wenigsten lernen, ist dieses Systemverständnis. Und das ist zu einer, ich würde behaupten, unverzichtbaren Zutat geworden heutzutage.
Ja. Ich überlege gerade, wie ich das für mich übersetze und adaptiere in die Praxis, um ein allgemeingültiges Rezept draus zu machen. Ich gebe ein Beispiel, in 2-3 Wochen bin ich bei der Ausbildung von MVZ-Manager, also medizinische Versorgungszentren. Mhm. Das heißt, und das ist total spannend, wenn du siehst, wie sie eingebunden sind in jetzt in ein größeres Konsortium. Du hattest früher selbstständige Ärzte, die jetzt Praxismanager haben. Früher haben die Praxis selbst, die Niederlassung selbst geleitet. Jetzt haben sie das alles abgegeben, um nur noch Angestellte zu sein und ihr Geld zu kassieren. Aber es entstehen dadurch ganz viele Zielkonflikte in diesen Abhängigkeiten. Und das ist total spannend. Und also das ist einfach so ein praktisches Beispiel, das mir gerade durch den Kopf geht. Und jetzt ist aber der Arzt nicht mehr daran interessiert, so wie früher, betriebswirtschaftlich zu denken. Weil er jetzt nicht mehr die Niederlassung leitet, also die Arztpraxis, sondern er kriegt ja sein Gehalt von einem höheren Träger. Und damit ist eine andere Incentivierung da. Das heißt, er will gar nicht mehr arbeiten, sondern er will ruhiger und entspannter arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie faul sind, ganz weit gefehlt, überhaupt nicht. Aber es entstehen andere Anreizsysteme.
Ja. Absolut. Und überhaupt den Blick dahin zu wenden, das meine ich mit Systemverständnis. Wie kommt eigentlich Verhalten zustande? Und Verhalten nicht immer als Ausdruck der Charaktereigenschaften zu verstehen, sondern als Ausdruck des Systems. Das ist für dich schon selbstverständlich, sonst hättest du das Beispiel gerade nicht gemacht, aber ist alles andere als die Norm. Normalerweise wird Verhalten personifiziert und normalerweise suchen wir nach den Helden und den Schuldigen in Organisationen. Und das führt nicht weit, ist meine Erfahrung.
So, eigentlich fast ein schöner Schlusssatz. Ich habe noch nicht eine Frage gestellt von denen, die wir vorbereitet haben. Und gleichzeitig sind wir schon bei einer Stunde 6. Ich habe gesagt, wir ziehen noch mal einen Bogen, aber eigentlich hast du auch einen schönen Schlusssatz gesagt. Aber gibt's noch was, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt hast du schön was vorbereitet, und aber das, worum es mir eigentlich geht, haben wir noch gar nicht beleuchtet. Gibt's noch so ein Thema, wo du sagst, hier, lass uns da mal reinschauen.
Ich kann Stunden über dieses Zeug sprechen und es gibt unglaublich viele Aspekte noch, die man beleuchten könnte, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss. Dieses ganze Doppelagententum ist etwas, was, glaube ich, viele spüren implizit und selten so wirklich benennen können, warum das so wehtut und was der Grund dafür ist.
Dann geh doch mal drauf ein, weil das finde ich jetzt spannend. Was sind denn, du sprichst ja von Doppelagenten in traditionell geführten Unternehmen. Was meinst du damit und wie können Unternehmen diese Doppelagenten befreien?
Also ich würde zunächst wieder auf die Ursache gucken.
Wenn also das ist Definition, erstmal Definition, genau. Was ist ein Doppelagent?
Okay, Doppelagent ist für mich jemand, der merkt, dass er auf der einen Seite die Vorderbühne befriedigen muss, die Konformitätserwartungen des Systems befriedigen muss und auf der anderen Seite spürt, dass er, um seiner eigenen Organisation zu dienen, eigentlich davon abweichen muss und dementsprechend auf der Hinterbühne, deswegen Doppelagent, andere Verhaltensweisen verfolgen muss oder zeigen muss. Das kommt zum Beispiel zustande, wenn ich mit bester Absicht, das unterstelle ich sowieso immer jedem Mitarbeiter und jedem Management, Das Management richtet mit bester Absicht, bleiben wir mal bei so einem Kennzahlensystem, weil wir es jetzt schon ein paar Mal hatten heute, Kennzahlensystem ein. In der Hoffnung, man gibt Orientierung, man kann Leistungen besser messen, man hilft der ganzen Organisation, mehr Transparenz zu haben. So, das gibt ja viele gute Gründe, warum man auf die Idee kommen könnte, dass das sinnvoll sei. Häufig ist es aber so, dass Goodhart's Law heißt das ja, dass das, was man misst, in dem Moment zu einem schlechten Indikator wird, wo die Mitarbeiter ihr Verhalten danach ausrichten. Also dann wird es zur Zielgröße. So, und jetzt merke ich, ich muss im nächsten Meeting eigentlich eine grüne Ampel zeigen. Weil wenn ich keine grüne Ampel zeige, dann löst das eine unglaubliche Welle aus, führt zu viel mehr unnötiger Unruhe im Management und politischem Gerangel, als es das verdienen würde. Also setze ich auf grün, obwohl ich weiß, es ist eigentlich nicht grün. Ich weiß aber, in den nächsten 2-3 Wochen kriegen wir es hin. Oder ich habe einen Prozess, der sagt, wie man es tun muss. Ein Prozess ist gebaut für eine Welt, die stillhält. Also ein Prozess funktioniert ja per Definition nur dann, wenn das Wissen, was der Prozess beinhaltet, bei der Lösung des Problems jedes Mal zuverlässig zur Anwendung kommen kann. Aber wenn das Problem sich ändert, also wenn ich beispielsweise, nehmen wir ein Verkaufsgespräch, wenn ich dafür einen Prozess schreibe und man würde tatsächlich, das merkt jeder, der schon mal mit so einem trainierten Hotline-Mitarbeiter gesprochen hat, tatsächlich dem Prozess folge, dann merke ich, dass der Prozess nicht mit den Überraschungen umgehen kann, die aus der Situation mit dem Kunden auftreten. Und was muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich auf der einen Seite so tun, als würde ich den Prozess befolgen. Ich muss also Prozesskonformität spielen, muss aber auf der anderen Seite, auf der Hinterbühne mit meinen Kollegen die Kuh vom Eis holen und dafür sorgen, dass wir den Auftrag holen oder dass wir die Maschine zeitgerecht ausliefern. Und jeder kennt die Projekte, in denen man brav einen Projektplan ausgefüllt hat, mit Meilensteinen und allem, was dazugehört. Und man verlässt den Raum, in dem das beschlossen worden ist. Und alle wissen, wir werden uns nicht dran halten. Gott sei Dank. Weil wenn wir uns dran halten würden, würden wir unser Ziel nicht erreichen. Und das ist das Doppelagententum, von dem ich spreche. Und das ist deswegen so frustrierend und anstrengend für Mitarbeiter, weil erstens natürlich unnötige Reibungsverluste auftreten. Also man muss Zeit investieren, sprich man ist beschäftigt mit Tätigkeiten, die keinen unmittelbaren Wert erzeugen. Und zum anderen fühlt man sich veräppelt. Man fühlt sich in so einem Theater, bei dem man sich gegenseitig was vormacht. Was passiert dann, wenn man das Gefühl hat, man macht sich gegenseitig was vor? Also wir tun so, als würden wir so handeln, aber de facto wissen wir alle, wir handeln anders. Naja, es schürt Misstrauen. Und schon habe ich eine Zunahme an Misstrauen im Unternehmen und wenig später kann man von einer Misstrauenskultur sprechen. Und jetzt kommt die Krönung, jetzt kommt irgendwer um die Ecke und sagt, wir brauchen eine Werteentwicklung. Ja, dann wird Vertrauen auf die Wand geschrieben, zusammen mit ein paar anderen Werten. Und alle schwören sich gegenseitig ein, ja, das müssen wir haben, diese Kultur brauchen wir. Und man macht Workshops dazu und geht in den Klettergarten und erlebt, wie man sich vertrauen kann und kommt am nächsten Tag eh dann in einen anderen Kontext, ein anderes Spiel und muss in seiner eigenen Enttäuschung feststellen, die Strukturen sind immer noch die gleichen, die Prozesse sind immer noch da, wir werden uns weiterhin misstrauen müssen. Auch wenn wir uns vorgenommen haben, dass wir uns vertrauen wollen. Daran erkennt man, glaube ich, mehrere Sachen. Also zum einen, dass in diesem Fall die Übersteuerung dazu führt, dass mehr Verschwendung und Beschäftigung stattfindet. Zweitens, dass es durch unpassende Strukturen, also Strukturen, die nicht zur Wertschöpfung passen, häufig zu Misstrauen oder Enttäuschungen, Frust, mangelnder Kooperationsbereitschaft oder Ähnlichem kommt. Und in der Folge kann man erkennen, dass man Kultur nicht dadurch ändern kann, dass man an sie appelliert, sondern dass Kultur eigentlich ein Schatten ist. Und ich glaube, dieses Beispiel demonstriert es ganz gut. Wenn ich die Kultur ändern will, muss ich eigentlich woanders ansetzen, nicht an der Kultur selber, sondern etwas weiter vorne. Ich muss mir die Frage stellen, wie schaffe ich eigentlich eine Struktur, in der man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, man spielt Theater, Business-Theater nennen wir das immer, sondern wo man das Gefühl hat, man spricht Klartext. Man kann das aussprechen, was Sache ist. Und dann ist die Notwendigkeit, sich zu misstrauen, auch viel kleiner.
Ja, mir leuchtet die ganze Zeit ein Modell ein von Metaplan. Das hat mir Judith Muster neulich mal vorgestellt. Ja,
also die ist quasi genau die gleiche Denkschule wie wir.
Ja, und die hat das so schön gesagt, es gibt eine Schauseite, es gibt eine formale Seite und es gibt die informale Seite. Mhm. Und die musst du durchleuchten. Du hast das jetzt quasi mit anderen Worten auch so gesagt, aber es ist genau das, wo ich sage, okay, was spielen wir hier gerade? Was ist das da außen? Was sind die Strukturen, Prozesse und was passiert eigentlich diese informale Seite? Und das sehe ich, glaube ich, da ist genau dieses Doppelagententum hier, was ist ein Dreifachagententum? Die Kameras an, was machen wir für ein Employer-Branding für LinkedIn? Mhm. Dann nehmen wir mal die jüngsten, hübschen Mitarbeiter, aber eigentlich sind wir, Altersdurchschnitt ist 54. Und jetzt fotografieren wir noch schnell den Kickertisch, aber eigentlich ist das nur vorne im Präsentationsraum, hinten sind die Werkshallen, die dreckigen. Und es ist eine ganz andere Struktur. Also, und diese Denke dahinter, aber auch diese, das ist wieder so eine Brille oder so ein Verständnis, was schauen wir an? Und was ist wo, wie notwendig und was bedingt einander? Das ist ja total spannend. Ist mir dann natürlich ein.
Ja, wenn du Judith Muster schon zu Besuch hattest, braucht es mich eigentlich gar nicht mehr. Die bläst genau ins gleiche Horn.
Nee, das ist schon nochmal eine andere Perspektive und anderer Charakter. Ja, die hat auch einen Beitrag in dem Buch, in meinem nächsten Buch mitgeschrieben. Und da geht es auch so darum: Thema Selbstorganisation. Ja, total spannend. Spannende, tolle Frau. Auch eine tolle Begegnung. Ja, boah. Es ist Freitagnachmittag, liebe Zuhörerinnen. Und es ist 1:14 und ich könnte noch ewig mit Marc. Und gleichzeitig haben wir ganz tolle Sachen schon beleuchtet. Erstmal dafür vielen, vielen lieben Dank, lieber Marc.
Gerne.
Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Hau raus.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Da kann ich mich nur wiederholen, Systemverständnis. Weg vom Individuum hin zum System.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also da würde ich wahrscheinlich sagen, die vielen Menschen, die wir anstecken konnten mit diesen Ideen und vor allen Dingen die Wirkung, die diese Menschen wiederum in ihren Organisationen hatten. Wir kriegen teilweise so unfassbar schöne Zuschriften von Lesern oder Kunden, die sagen, ich bin so froh, dass ich euch entdeckt habe oder dass ich diese Gedanken kennengelernt habe und ich habe jetzt Folgendes bei uns geändert und jetzt ist besser. So, das ist eine sehr befriedigende, sehr befriedigendes Gefühl. Also ich glaube, ich bin vor allen Dingen stolz darauf, dass wir tatsächlich Wirkung haben mit dem, was wir tun.
Selbstwirksamkeit, Sinnhaftigkeit, alles Verstehbarkeit gegeben, Kohärenzgefühl. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich lese in letzter Zeit mehr Klassiker und ich glaube, eine Fähigkeit, die ich gerne erwerben würde, ist auf einen viel tieferen Schatz an Weisheit zurückgreifen zu können. Und habe für mich selber festgestellt, dass der beste Weg, um das zu erreichen, wahrscheinlich der ist, viele sehr, sehr alte Bücher zu lesen. Und das habe ich jetzt angefangen, etwas systematischer zu tun, bin aber wirklich noch am Anfang und hoffe, dass das dazu führt, dass ich die Sachen, die sich ja sowieso wiederholen, alle 100.000 oder wie viele Jahre, dass ich dafür wachsamer werde und aus so einem gut genährten Schatz zehren kann, der über Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende gefüllt worden ist.
Ja, gutes Beispiel von dem Gespräch vorhin, die Folge davor mit Peter Modler, der dann aus der Tora den Alten Testament zitiert hat. Und im Prinzip ging es genau um Sinnhaftigkeit. Wie hieß es? Zeigt mir den Berg, den ich nicht besteigen kann. So, als Herausforderung. Und das halt schon mal so als sinnhaften Impuls für Herausforderungen fand ich cool. Und das Ding ist halt schon ein bisschen älter.
Sowas beeindruckt mich auch immer. Das finde ich immer toll, wenn das Menschen können. Also das würde ich auch gerne können.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das ist ja eine Frage, die öfter mal in Podcasts gestellt wird, ist mein Erleben. Und ich glaube, dass diese Liste sich immer wieder ändert, jedes Mal, wenn ich antworte. Ein Buch ist recht stabil da drin. Und zwar The Bed of Procrustes. Das ist eine Aphorismensammlung, eine Zitatesammlung also, von Nassim Taleb, der auch The Black Swan und Antifragile und so geschrieben hat. Wirklich, wirklich cooles Buch. Einfach eine, ja, sehr lange Sammlung von sehr klugen Gedanken. Dann habe ich vorhin schon mal erwähnt, dieses Buch Drive von Daniel Pink. Das hat mich sehr stark beeinflusst. Wenn ich das jetzt noch mal vor mir hätte, wäre ich, glaube ich, gar nicht so beeindruckt. Aber ich glaube, es gibt ja so Katalysatoren im eigenen Leben und im Werdegang, ne? Und dieses Buch war für mich ein Katalysator. Es hätten auch andere Bücher sein können, die was Ähnliches sagen. Für mich war es das Buch. So.
Also das kann ich, es steht bei mir ganz hinten im Bücherregal. Aber warum steht es ganz hinten? Weil es eines der ersten war. Also deswegen bin ich da komplett bei dir. Das war dann so, bam, okay.
Ja, genau.
Und jetzt steht es hinten einfach, weil es so immer neue Bücher davor gekommen sind. Aber okay, cool.
Und das dritte wäre wahrscheinlich, ja, das könnte wechseln. Aber ich glaube, jetzt spontan würde ich nennen, von Reinhard Sprenger, Die Entscheidung liegt bei dir. Eins der wenigen Bücher, das er geschrieben hat, das sich für die eigene Lebensgestaltung oder an die eigene Lebensgestaltung wendet und nicht an Vorgänge in Unternehmen.
Band kenne ich nicht, aber Sprenger lese ich immer sehr gerne, weil der so gut verständlich ist.
Toll, der Mann, ja.
Toll. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich muss von allen gemocht werden. Ich bin ein, von Natur aus bin ich ein Beziehungsmensch und es hat mich wahrscheinlich 36, 37 Jahre gekostet, um einen Zustand herzustellen, und ich würde nicht behaupten, dass ich ihn schon abgeschlossen habe, diesen Entwicklungsweg, aber einen Zustand herzustellen, in dem ich diese Beziehungsmotivation gezielt einsetzen kann steuern kann und Bewusstsein dafür habe, wann ich gerade ein Beziehungsmotiv bei mir breit macht. Und deswegen in den Situationen, wo es mir schadet, auch selbstbewusster Nein sagen kann. Aber das konnte ich lange nicht. Ich wollte immer gemocht werden und habe mich dementsprechend so verhalten, dass man mich hoffentlich mag.
Klingt jetzt erstmal mehr nach einem Glaubenssatz, der dich zum Erfolg geführt hat, oder? Was sind die Glaubenssätze, die zum Erfolg geführt haben?
Ja, du hast natürlich recht, wie immer hat alles zwei Seiten, ne? Aber dadurch, dass ich, ich würde schon sagen, dadurch, dass ich immer gemocht werden wollte und auch ich wollte keine Schwäche zeigen. Das war mir immer ganz wichtig. Bloß keine Schwäche zeigen. Und das hat mir schon geschadet, weil ich dadurch irgendwie es Leuten recht gemacht habe und nicht auf mich selbst aufgepasst habe, mir keine Grenzen gesetzt habe, vielleicht auch Dinge klein beigegeben habe, Kundenwünsche oder Mitarbeiterwünsche befriedigt habe, obwohl was anderes sinnvoller gewesen wäre. So, also ich glaube, das hat schon eher eher geschadet als, ja, beides, wie immer.
Tatsächlich ist das so meine Erkenntnis. Ich habe die Frage noch nicht so lange im Podcast, aber es ist oft ein Glaubenssatz, der beide Seiten widerspiegelt. Also es ist selten, dass es zwei unterschiedliche Glaubenssätze sind, sondern es ist oft der gleiche, der einmal zum Erfolg geführt hat und gleichzeitig behindert. Spannend.
Das stimmt, ja.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Puh. Also, ich habe 2014 ein Startup gegründet, einen Online-Lebensmittelhändler, und das war so ein Side-Hustle von mir, während es Intrinsify schon gab. Und das habe ich, kennst du die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss?
Mhm.
Das hat mich sehr inspiriert, dieses Buch. Also das könnte auch auf der Liste stehen. Und als ich das gelesen habe und dann irgendwie diese Geschäftsidee hatte, dachte ich, das muss man doch im Sinne des Lean Startup Prinzips, müsste man das doch radikal testen können, ohne auch nur einen einzigen Cent vorher zu investieren. Also dieses absolute Mini-Max-Prinzip anzuwenden. Und das ist mir da gelungen und da bin ich irgendwie stolz drauf. Und das war auch ein riesen Erkenntnis, in meinem beruflichen Werdegang, weil ich habe, ich erzähle die Geschichte ganz kurz, wenn wir die Zeit noch haben.
Wir haben alle Zeit der Welt.
Ich habe abends auf dem Sofa gesessen und habe eine Landingpage gebaut, ich glaube damals mit Squarespace oder so. Und kurz zum Hintergrund, ich habe damals die Paleo-Ernährung angefangen, 2 Jahre davor. Ich mache die immer noch heute, also ich mache die seit 13 Jahren.
Und das musst du ganz kurz erklären, das ist vor allem Fleisch und Rohe, nee, es ist Beeren und Fleisch, oder?
Ja, es ist, es wird oft missverstanden als Fleisch, lastige Ernährung. Es ist eigentlich eine Ernährung, die versucht, das Nährstoffprofil wiederzuspiegeln, das wir als Jäger und Sammler hatten, bevor wir also zu Bauern geworden sind. Und dementsprechend wahrscheinlich die uns genetisch am nächsten liegende Ernährungsweise.
Also zum Beispiel kein Getreide dann.
Kein Getreide, genau. Keine, sowieso keine Chemieprodukte oder irgendwie industriell verarbeiteten Produkte, sondern viel Gemüse, ja, Fleisch und Fisch, Obst, Beeren, Nüsse, aber sonst eben sehr, sehr clean. So, und wenn man das macht, dann ist es immer ziemlich schwer, kompatible Snacks zu finden. Und ich habe dann irgendwann, als ich in England unterwegs war, jetzt lebe ich auch in England, aber ich habe schon mal von 2010 bis 2012, also nach dieser Reise in England gelebt. Und da gibt es viel, viel mehr als bei uns, gibt es dieses Biltong, also getrocknetes Fleisch. Das ist so wie Beef Jerky, nur eben auf südafrikanische Weise getrocknet. Und das ist eigentlich der perfekte Snack für diese Paleo-Ernährung. Und in Deutschland gibt's das quasi kaum. Aber diese Paleo-Ernährung war zu der Zeit gerade so ein bisschen im Kommen. Und ich war auch in der Szene drin und kannte die relevanten Influencer und so. Und einer meiner besten Kumpels hat die 2 erfolgreichsten Paleo-Bücher geschrieben, die hier geschrieben worden sind in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, komm, mach doch mal so einen Paleo-Snack. Also habe ich einfach nur Bilder von Biltong hochgeladen, habe eine Marke mir ausgedacht, Paleo Jerky hieß die, habe Texte dazu geschrieben, mein Kumpel war dabei. Und wir haben am nächsten Morgen mit Facebook-Anzeigen diese Seite beworben und hatten die ersten Bestellungen. Aber wir hatten noch kein Produkt. Und das war, abgesehen, die Geschichte könnte ich jetzt noch weitererzählen, lasse ich bleiben, ist tatsächlich erfolgreich geworden und ich habe es dann irgendwann verkauft. Aber das Geilste war, ich habe verstanden, was eigentlich wirklich Lean Startup bedeutet. Nämlich Kaufangebote zu machen oder Menschen in Situationen zu bringen, wo sie kaufähnliche Entscheidungen treffen müssen. Also wo sie nicht sagen, mir würde dieses Produkt gefallen, sondern wo sie mit ihrer Zeit oder mit ihrem Geld antworten. Und das sind ganz andere Entscheidungen, als die man typischerweise in der Marktrecherche macht. Und das hat meine ganze Vorgehensweise auch mit Intrinsify extrem geprägt. Wir testen jedes Produkt erstmal sehr schlank. So schlank, wie es irgendwie geht. Also immer so schlank wie möglich und so ausgefeilt wie nötig. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in meinem beruflichen Werdegang gelernt habe. Die zweite wäre definitiv die systemtheoretische, wobei das weniger eine Erkenntnis ist, sondern eine extrem harte, zähe, anstrengende Auseinandersetzung mit einer wirklich komplizierten Theorie, wo ich mich jahrelang reingefuchst habe und richtig schwer getan habe, bis irgendwann der Knoten geplatzt ist und ich inzwischen glaube, behaupten zu können, dass ich verstehe, was hinter dieser Theorie steckt und sie selber auch sehr intensiv nutzen kann. Aber die hat für mich extrem viel verändert. Sehr, sehr reichhaltige Theorie. Ich würde behaupten, was so menschliches Verhalten angeht, kommt da wenig dran. Also wenn man verstehen will, wieso Menschen so halt handeln, wie sie handeln, dann ist die Systemtheorie wirklich sensationell. Und insbesondere eben diese Luhmannsche Systemtheorie. Dritte Erkenntnis. Das ist, was mir jetzt spontan in den Kopf schießt, ist keine wirkliche Erkenntnis, sondern ist eher eine Folge von Lebensalter. Das wirst du auch kennen. Du bist jetzt ein Jahr älter als ich, ne? 43?
Ich bin jetzt 44, weil ich gerade Geburtstag, also im Januar Geburtstag hatte, aber genau, 81er-Jahrgang, genau.
Man fängt ja an, sich daran zu gewöhnen, dass es auf und ab geht. Und wenn man im Tal ist, dann hat man schon mal gesehen, wie ein Tal aussieht und weiß auch, dass es wieder einen Berg gibt, über den man rüber kann und so. Und von dem dann alles wieder anders aussieht. Das heißt, ich glaube, so eine die Ruhe, die ich gewonnen habe, die gesunde Distanz, die ich zu Dingen gewinnen kann, im Trubel des Alltages, ist weniger eine Erkenntnis, aber vielleicht eher so eine Art Fähigkeit oder Reife oder was auch immer der richtige Begriff ist, der mir sehr hilft inzwischen, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, ist das falsche Wort. Also
besser einordnen zu können. Also ich bring morgen kommt ein Newsletter von mir raus, was Kampfsport mit Resilienz zu tun hat. Warum ich jede Woche mir einen auf die Mütze hole und immer wieder niedergestreckt werde.
Was für einen Kampfsport machst du?
Ich mache Krav Maga, Kickboxen. Ich bin in so einer Kampfsportschule, wo du dir ganz viele unterschiedliche Sachen zurechtsuchen kannst. Und gestern war quasi mein Kampfsportcoach hier zum Interview. Der ist Kickbox-Weltmeister und der hat Brazilian Jiu-Jitsu und sowas. Schwarzgürtel. Stimmt, das habe ich gelesen. BJJ machst du, genau. Das ist so eines der nächsten Sachen, die auf der Liste steht. Ich habe früher Judo gemacht. Und das ist halt immer auch wieder, und da haben wir eine schöne Analogie gestern gehabt, weil beim Sparring hast du immer einen anderen Gegner und jeder hat irgendwie einen anderen tricky Move. Jeder ist irgendwie für sich eine andere Herausforderung. Und das ist für mich aber dieses immer wieder, du musst dich immer wieder dem Stresstest stellen und du wirst immer wieder gechallenged. Und gleichzeitig weißt du, du kriegst halt einen auf die Mütze. Also, und es gibt immer irgendwas Unerwartetes. Aber wenn du weißt, dass irgendwann ein Schmerzpunkt kommt oder du bist schon wieder in irgendeiner Guard drin oder so, wie bist du jetzt gerade in diese Guard gekommen, aber du hast halt immer mehr Handlungsmöglichkeiten, dein Werkzeugkoffer wird größer und du kennst das schon, du liegst unten auf dem Rücken und jemand ist auf dir drauf oder drüber.
Und du brichst nicht gleich in Panik aus, ne? Wenn dir ein Knie auf dem Bauch hast und dir die Luft ausgeht, sondern du weißt, wirst es schon überleben.
Genau, und das, also das wird auch dieser Kern des Ganzen sein. Wie bleibst du in Stresssituationen handlungsfähig? Ne? Also das hat natürlich viel mit, ich war in Afghanistan, Handlungssicherheit, wie agierst du im Gefecht? Das heißt, wenn du ganz viel Friktion, Störung hast, wann hast du Handlungssicherheit? Und wie kannst du dich darauf vorbereiten? Und das hängt für mich ganz stark damit zusammen, sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das ist das trotzdem, du kennst die Tale, du kennst die Täler und du weißt auch, wie du in Tälern funktionierst. Und dass du dann einfach wieder aufstehst. Also der fängt auch an, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. So, und das ist so für mich so stark. Ein bisschen.
Ja, spricht mich sehr an. Also vielleicht eng damit verwandt. Ich habe gelernt, dass das Leben anstrengend ist und das ist auch gut so. Also nur durch Anstrengung und Widerstand wächst man und bekommt einen Rückgrat und kann mit dem Leben umgehen. Und gibt so einen schönen Spruch, ein Mensch ist nur so groß wie die Probleme, über die er sich aufregt. Den finde ich toll. Also wenn ich mich schon darüber aufrege, dass draußen wieder irgendeiner mir den Weg abgeschnitten hat mit seinem Auto, dann bin ich recht klein.
Ja, und ich glaube, das zeigt halt so ein bisschen auch, das ist diese Lebenserfahrung, von der du gesprochen hast, wenn ich halt schon ein bisschen das Leid der Welt gesehen habe und du hast ja gesagt, du hast Weltreisen gesehen, wenn du siehst, was wirkliches Leid, was wirkliche Armut ist, dann brauchst du dich nicht ärgern, dass das 43. Gericht in der Kantine gerade nicht gibt, sondern nur 42. So, ja, das ist halt kein Grund zu ärgern. Oh, cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Allein schon aus großer und alter Verbundenheit würde ich meinen Freund und Mentor Gerhard Wohland nennen wollen, dessen Namen ich nie müde werde zu erwähnen, der mich eigentlich auf diesen systemtheoretischen Weg gebracht hat, den ich zum Glück für die innerliche, fürs innerliche Weiterkommen nicht mehr so häufig brauche wie am Anfang, wo ich ihn jeden Tag brauchte eigentlich, der mich stark geprägt hat und der einfach zu einem Freund geworden ist, mit dem ich mich immer wieder gerne unterhalte. Ein herausragender Physiker, der zum Systemtheoretiker umgeschult hat und kaum bekannt ist in Deutschland, für meine Begriffe aber viel, viel bekannter sein müsste. Also sensationeller Typ. Kennst du Alex Hormozy?
Nee.
So ein amerikanischer Multiunternehmer, der hat ein Unternehmen, das heißt Acquisition.com und der haut jeden Tag unglaublich wertvolle Inhalte zu Unternehmertum raus. Immer auf den Punkt, immer tiefgründig, substanziell. Und das macht er alles umsonst, weil sein Geschäftsmodell ist, er will, dass möglichst viele Unternehmen erfolgreich werden und er die dann kaufen kann. Er hat nämlich eine Plattform und er kauft Unternehmen ab einer bestimmten Umsatzgröße, frühestens. Und er hat eine Akademie, komplett kostenlos, wo du das alles lernen kannst. Und natürlich baut man damit Vertrauen zu ihm auf. Und wenn man irgendwann sagt, jetzt bin ich groß genug, um den nächsten großen Schritt zu machen, dann geht man auf ihn zu und dann sagt er vielleicht, ja, ich investiere bei dir. Und der ist wirklich eine tolle Quelle von Inspiration für mich. Sehr, sehr starker Unternehmer. Wer inspiriert mich noch? Gibt viele. Viele Sportler inspirieren mich. Ja, dabei belasse ich es mal.
Gut. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Das wäre Niklas Luhmann, also der Erfinder der neuen Systemtheorie, weil es so viele Fragen gibt, die ich ihm stellen wollen würde. Angefangen bei ich würde gerne mehr wissen darüber, welchen Vorwürfen er ausgesetzt war, welcher Kritik er ausgesetzt war. Der Mann ist ja geprügelt worden für diese nüchterne Sichtweise auf die Welt, diese moralimmunisierte Sichtweise, die mich sehr anspricht, und würde gerne wissen, wie er persönlich damit umgegangen ist, was ihm wichtig war im Leben. Also da findet man auch was zu, so ist nicht, aber das mal, ne, im Gespräch zu ergründen, würde mich sehr reizen.
Stark. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Wahrscheinlich würde ich ihm raten, das nimmt jetzt Bezug auf das, was ich schon gesagt habe, also riskiere es nicht, gemocht zu werden. Mach was Hartes, mach was Schweres. Wobei, zum Glück müsste ich mir das gar nicht raten, weil das habe ich wirklich immer gemacht. Ich habe mir häufig den schweren Weg ausgesucht, aber das würde ich mir wieder raten. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich raten, das klingt jetzt vielleicht romantisch, sentimental oder spirituell, aber genauso ist es auch gemeint. Früher so die Liebe für andere Menschen zu entdecken. Also ich bin ein extrem analytischer, nüchterner und auf den ersten Blick vielleicht kühl wirkender Typ, wenn es um diese ganzen Inhalte geht. Aber erst in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, wie fundamental wichtig eigentlich soziale Beziehungen sind. Und ich hatte immer gute Freunde. Mir hat es also nie gemangelt daran, aber ich habe das nie wirklich wertgeschätzt. Ich glaube, mir ist nie bewusst gewesen, wie wahnsinnig wichtig unsere Verbindung zu unseren Mitmenschen ist. Und sich zu öffnen, sich mit seinen Schattenseiten und Schwächen zu zeigen, verletzlich zu zeigen, nicht künstlich verletzlich, nicht kalkuliert verletzlich, sondern einfach so, wie man ist. Und genau, diese tiefe Verbundenheit zu suchen mit Menschen, das früher zu tun, das würde ich, glaube ich, meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben.
Ja, das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es verpasst haben, die Folge zu hören. Ich hatte ja letztens einen der Autoren von den New Workmen da, wo es genau um dieses Thema geht, neue Männlichkeit, ne? Das heißt Zugang zu Gefühlen. Mhm. Eines meiner Hauptthemen inzwischen auch im Coaching. Spannend. Ich war auch beim Kommando Spezialkräfte, da haben wir das Thema mal beleuchtet.
Oh, wow. Das hat bestimmt Brisanz.
Nee, die waren total dankbar. Also es hatte Brisanz, weil es einen Knoten geöffnet hat.
Also, das meine ich. Also weil es potent, müsste ich sagen. Ne? Es hat Potenz, genau. Bei denen.
Genau. Und es wurde total dankbar aufgenommen. Und deswegen finde ich, ist das ein Thema total spannend, total gut und ich glaube gerade für die deutsche männliche Wirtschaftsgesellschaft total bereichernd. Ja, wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Wahrscheinlich würde ich das nennen, was auch auf meiner Website steht. Also ich tue nur das, was für mich Sinn und Verstand hat und notfalls auch gegen die Konventionen.
Und das ist doch ein traumhafter Abschlusssatz. Lieber Marc, ich weiß jetzt, warum die Gäste dich gewünscht haben als Gast. Für mich war es eine extrem inspirierende, belebende und bereichernde Begegnung. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Das kann ich nur zurückgeben, Dani. Tolle Gesprächsführung, großartige Fragen, großartige Vorbereitung auch. Das habe ich auch selten erlebt. Ich habe mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer,
Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog-Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog-Braune.